Euer Stargate-Podcast mit dabei ist Thomas. Hallo Thomas.
Ja, nee, ich dachte, ich bin der Clemens. Aber ja, hallo, ich bin auch da. Hallo. Dann bist du wohl der Clemens. Hallo Clemens.
Absolut richtig, genau. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaltet hier zur 176. Ausgabe dieses Podcasts. Sage ich immer viel zu selten, diese Nummerierungsgeschichten. Heute geht es um die 7. Folge der 8. Staffel SG-1. Immer im Wechsel. Ihr seid es ja, glaube ich, mittlerweile schon seit ein paar Folgen gewöhnt. Ja, wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, wie sie heißt. Aber Thomas, nochmal, um alle reinzuholen, wie heißt es denn im englischen Original?
Affinity.
Und im Deutschen Affinität, also auch mit einem langen Ä. Und es gibt zwei Sprachvarianten, wo es ein bisschen, also wo es halt anders heißt. Die Französischen, da ist es Monde Cruel, also grausame Welt, und im Ungarischen Join Dulat, Freundlichkeit. Also, ja, da waren sich die Franzosen und die Ungarn nicht einig.
Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, Affinität ist ja so, ne, sich irgendwo hingezogen fühlen oder sowas. Mhm. Das ist ja eigentlich der B-Plot. Na, also die Überschrift, also das ist ja nebenher, ne? Eigentlich, ne? Also der Mainplot, wir wissen zwar auch am Ende nicht, worum es geht eigentlich, aber das ist nicht der Mainplot, der hier im Titel benannt wird.
So, was haben wir? Regie und Drehbuch Peter DeLuise und die Quote ist genau 1 Million, 8%, also genau getroffen, 1 Million. Die Ausstrahlung laut StargateWiki.de. World Premiere, yeah. 20.08.2004 und Deutschland Premiere am 5.10.2005.
Ja. Ja, hier ist es wieder, ne? Bei SGA haben wir es ja festgestellt, ist es bei IMDb gleich. Mhm. Hier bei SG1 ist das nicht so. 4.07.2005 laut IMDb.
Sonst gibt es irgendwie wieder kein deutsches Transkript, aber ja, ist halt immer irgendwie so.
Genau, wir sollten aber auch zum Transkript sagen, das fiel mir auf, egal wo man das Transkript sich anguckt, also es gibt ja da verschiedene Seiten, ne, es wird, manche Menschen werden nicht erwähnt, beziehungsweise als anders, also als andere Person genannt, also was ich war es, ne, hier haben wir zum Beispiel, gleich kommt ein Bully, also jemand, der einen dann so ein Schlägertype, ne, der wird zum Beispiel gar nicht genannt. Also der hat in jeglicher Notation dann irgendwie bei IMDb oder so, hat er vermutlich einen Namen, ne, aber als Bully wird dann nirgendwo genannt. Dafür ist jeder Hinz und Kunz genannt. Ne? Also Leute, die man so in einer Szene irgendwie im Hintergrund sieht, das ist relativ eindeutig. Also ein paar Leutchen, an die entsprechenden Darsteller, werden nicht benamst. Ist nicht irgendwie, wir mögen sie nicht, oder also ist nicht daran, dass wir sie nicht mögen, sondern da ist irgendwie, keine Ahnung, was auch immer man sich dabei gedacht hat.
Irgendwer hat da in den Credits rumgewerkelt, ja.
No.
Genau, Thomas, wo geht's denn los dieses Mal?
Wir sehen eine Straße, da fährt ein kleines Mädchen mit dem Fahrrad rum. Das kleine Mädchen wird gespielt von, ne, da haben wir wieder sowas Minimalistisches, weil sie taucht nur in dieser Szene auf und auch, hat auch eigentlich nichts Großes zu tun. Wieder Joey Shea, zuletzt war sie in Staffel 7, Episode 3 als junge Pamela Ambrose zu sehen. Ja, wir sehen ein paar Jogger und dann kommt es zu einem Autounfall. Also da wird hinten jemanden drauf gefahren. Interessanterweise haben wir hier schon den ersten Filmfehler in der Folge. Und zwar soll es ja angeblich in Amerika spielen, aber wir sehen hier auf dem Straßenschild eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Kilometer pro Stunde und nicht in Miles per Hour.
Miles O'Brien.
Genau, Miles per... Per
Prime.
Ja. Das beobachtet ein kleiner Junge. Moment. Den habe ich mir erst später aufgeschrieben. Der kleine Junge, also er sitzt auf einer Parkbank, wird gespielt von Christopher Atadia. wird der Name, also der Charakter heißt Eric, kommt auch später nochmal drauf. Einmal Dark Angel, einmal Dead Zone. Insgesamt aber auch nur 18 Rollen. Ja, auf jeden Fall steigen drei Leute aus dem auffahrenden Fahrzeug. Einer, also der Main Bully, der jetzt den Fahrer des anderen Wagens ankackt, wie gesagt, der wird nicht benannt. Der Driver auch nicht, hörte, genau, aber zwei von die Schlägerkollegen werden genannt und zwar der eine Bully, der Sekundäre, oder Tertiäre, ist Sean Millington, hatten wir zuletzt gesehen als Jaffa in Staffel 5, Episode 20 und der andere wird gespielt von Brad Kelly, einmal The Crow. Einmal First Wave, einmal Prison Truck Guard in X-Men Letzter Widerstand, einmal 4400 und hier habe ich mir die Zahl nicht aufgeschrieben, der taucht auch ins, achso, Stargate Continuum, kann er ja nur einmal auftauchen, ist ja ein Film. Einmal Smallville, einmal Arrow, einmal Chilling Adventures of Sabrina, insgesamt 98 Rollen. Ja, und dann geht's da irgendwie los, ne, der Schlägertype, der Main-Schlägertype hier, was glaubst du, was du hier tust, ne, ich wollte einparken, hast du schon mal was davon gehört, zu blinken, habe ich doch gemacht, ja, hier, ne, so von wegen, also wenn du nicht weißt, wie du fahren sollst und kannst, dann solltest du vielleicht nicht auf der Straße überhaupt sein. Genau, sie diskutieren ja hier drum von wegen mit dem Signaling, aber es ist genauso in Deutschland, das stand als Fact noch bei IMDb drin, der auffährt, ist im Normalfall schuld. Also egal, ob blinken oder nicht, ne, also der auffährt, hätte einfach mehr Abstand halten müssen. Na, das hat mit dem Blinken nichts zu tun. Ich habe auch keine Ahnung, ob die einfach zu blöd waren, die drei Typen, betrunken, oder ob die das absichtlich gemacht haben. Sowas gibt es ja auch.
Könnte alles sein.
Also du hast eine Schrottkarre oder so, fährst jemanden hinten drauf und sagst
dann, hey, Versicherungsfall.
Ja, normalerweise passiert das woandersrum, ne, dass du dann einfach plötzlich bremst, damit der hinten drauf fährt, damit du dann irgendwie deine Karre oder wenigstens das Geld kriegst. Ja, der Fahrer ist schon mutig. Ne? Er sagt nämlich auch hier, wenn du nicht so nah aufgefahren wärst, dann wäre das überhaupt nicht passiert. Ne, also dem ist das hier scheinbar nicht so bewusst, dass er sich hier eigentlich in Gefahr begibt. Ja, der Main Bully auch zu seinen Kollegen, ey, das meint er doch wohl nicht ernst. Und einer grapscht ihn dann am Jackett und drückt ihn dann gegen sein eigenes Auto. Und dann wird er dann noch ein bisschen schissig und sagt dann, hey, ich will keinen Ärger, ich will keinen Ärger. Und ja, die Bullies lassen sich da jetzt aber nicht unbedingt ein. Der eine will ihn dann, also der Main Bully will ihm ins Gesicht schlagen. Die Faust wird aber aufgefangen und zwar von einer uns bekannten Person, nämlich Tialk. Und Tialk in seiner bekannt liebenswürdigen Art sagt dann, das ist aber gegen das Gesetz. Und die Typen dann, hey, wer bist denn du? Ja, Tialk hat sich scheinbar ein bisschen im Straßenrecht fortgebildet. Er sagt so, na, Collision Procedure würde diktieren, dass hier die Versicherungsinformationen ausgetauscht werden und gegebenenfalls die Polizei verständigt wird. Und ja, einer der Bullies lacht und der Hauptbully dann auch und so, hey, bitte, will? Ja, und sagt Tialk, der Typ hat tatsächlich geblinkt, ne, so von wegen, ne, das zeigt doch eindeutig, das ist eure Schuld. Der Bully versucht dann irgendwie Tialks Hand abzustreifen, aber Tialk hält er mit eiserner Faust fest. Ja, bedroht Tialk dann aber auch und sagt, ja, hier, mind your own business und ja, schlägt dann mit der anderen Hand Richtung Tialk, aber Tialk blockt. Ja, dann geht so ein bisschen Gekabbel los, ne, Headbutt den einen um und gibt so ein bisschen Swings und Tialk duckt sich. Und kriegt dann der eine Typ eine gelangt von Tialk, wird dann auch nochmal geschlagen und ja, die Typen landen, also zwei der Typen landen auf dem Boden, der dritte wird dem dritten Schlag ausgewichen. Ne? Irgendwie verletzt sich da bei der dritte Bulli dann auch die Hand und ja, ne, fällt auf jeden Fall dann auf den Boden und ja, der erste ist etwas schwerer verletzt wohl, wobei Tiak ihm ja nur der hat ihm ja wirklich jetzt nicht volle Suppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er spuckt auf jeden Fall Blut, sitzt auf dem Boden und füllt sich dann auf und das Kind, was ich vorhin erwähnt hatte, ne, auf der Parkbank, sagt so, wow. Dafür, dass er gerade noch dafür war, dass man gegebenenfalls die Polizei ruft, ist Tiak jetzt doch nicht mehr so sicher, dass das eine gute Idee wäre. Er sagt nämlich zu dem Fahrer des voranfahrenden Wagen, ich glaube, das ist nicht notwendig, die Polizei zu rufen. Und der Fahrer bedankt sich und ja, setzt sich wieder an Bord seines Fahrzeuges und braust davon.
Genau, Gangster-Mucke-Rap war da noch im Hintergrund immer, ja, vom Auto
her. Auch geil, weißt du, vorhin sollte man noch hier Versicherungs-, ne, aber jetzt so von wegen, Also dann Tiak alles vergessen, was er in der Fahrschule gelernt hat. Ja.
Also.
Oder, nee, wobei, das ist gar nicht Fahrschule, sowas Generelles. Das ist hier, wie nennt sich das Kind, frühkindliche Verkehrserziehung oder irgendwie so.
Verkehrserziehung, ja. Ja, da muss er nochmal nachbessern, ja.
Ja, hat er alles vergessen. Wir wechseln ins Stargate Center. Davis klopft an O'Neills Tür. Hier, da ist Colonel Kendrick vom OSI, also Office of Special Investigations hier. Und O'Neill dann übertrieben laut und sagt, hey, hat er denn überhaupt einen Termin? Und Davis verneint das, wird aber in dem Moment von besagtem Colonel Kendrick aus der Bahn gedrückt. Der, ne, der mogelt sich dann da rein und sagt, hier, du hast, wir haben nicht auf meinen Anruf reagiert, Sir. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal, weil ich hatte es mir jetzt nicht extra aufgeschrieben.
Bin ich mir unsicher, ja. Kann sein.
Den Kendrick, ja. Oh, ich dachte nicht, wäre wichtig. Was gibt es denn? Ich bin auch hier schwer beschäftigt, kannst du dir aussuchen. Und hier, es gab wieder einen Incident. Und ja, ne, sie haben sie hier doch irgendwie das OSI darum gebeten, Teal'c jenseits der Basis leben zu lassen. Und ja, es gab dafür gewisse Auflagen. Und ja, diese Auflagen sind verletzt worden. Weil ich nicht weiß, warum das OSI dafür zuständig sein sollte. Also das ist auch irgendwie ein bisschen... Das ist ja wieder eine Behörde, die da damit einweihen muss. Ne? Also hey,
damit wir noch mehr hier gerne Bescheid einen Außer- wissen.
Es ist, also, warum das OSI? Wobei, ist das OSI überhaupt eine militärische? Das OSI, ich gucke gerade mal nach. Special Weine gegründet im Justizministerium der Vereinigten Staaten. Die Fahndung nach, wobei hier bei Wikipedia steht, war, das heißt... Das ist ja noch ein bisschen früher. Im Jahr 2010, das nur als Fact nebenher, wurde das OSI mit einer anderen Abteilung des Justizministeriums zur Human Rights and Special Prosecution Section verschmolzen. Also scheinbar eigentlich eher doch irgendwie was. Hier, das passt auch, ne? Special Human Rights and Special Prosecutions, weil die haben zum Beispiel NS-Verbrecher ermittelt und hast du nicht gesehen. Hm. Also die haben eigentlich damit null zu tun. Hier haben wir wieder den nächsten Fehler aufgedeckt. Ja, hier kommt Colonel, ne? Der Typ hat hier, ne, wenn du hier die Erde vor der totalen Zerstörung gerettet hättest und das mehrmals, ne, so von wegen, ja, ne, so, also dann sollte man das doch. Ja, hier mehr so als eine Guideline sehen, als Regeln. Und ja, jetzt hören wir auch, worum es eigentlich geht. Ne, keine gesagt, ne, wir wissen, was Teal'c für uns getan hat. Er hat das ganz oft getan. Aber ne, er ist eine Liability und jeden Tag, der draußen rumläuft, dann gefährdet er die National Security. Nee, ach hier bitte, sagt und hier, sei doch nicht so dramatisch, mach dir nur Bauchschmerzen. Also, give you gas, also eigentlich hier, wie nennt sich das, Magengrummeln oder irgendwie sowas. Ha, aber Kendrick sagt dann hier ganz klar, entweder du sorgst dafür, dass die Regeln eingehalten werden oder das OSI wird dafür sorgen. Und ja, ich kümmere mich drum. Kendrick bestätigt das und geht dann auch. Auch geil, wie der Typ da überhaupt reinkommt. Ne, also eigentlich müsste ja so ein Besucher vermutlich sich irgendwo anmelden und O'Neill müsste das als Basiskommander ja eigentlich dann genehmigen.
Als spätester erfahren.
Ja, genau, ja. Hier irgendwie, genau. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Ja, weiter geht's auf jeden Fall in Teal'cs Apartment, was wir ja beim letzten Mal schon festgestellt haben, was ja eigentlich schon Wochen, Monate, ewig und drei Tage her ist.
Anscheinend wieder ein neues, niemand weiß es. Genau.
Wobei, er zieht ja gerade nicht ein.
Also, nee,
er
stimmt,
könnte das auch schon länger haben.
Auch. Stimmt auch, ja. Wir haben irgendwie diese Einrichtungsnummer, diese ganzen Party-Sachen verpasst anscheinend. Im Inneren ja, klopft da jemand an Teal'cs Tür, der öffnet die und da steht Daniel. Und ja, es wird sich begrüßt. Daniel meint, er wollte nur mal hier vorbeischauen, mal gucken, wie es dir geht. Und Teal'c sagt, ja, dann tritt doch bitte ein. Also nicht tritt die Tür ein. Sondern, ne. Ja, ihm gefällt wohl die Einrichtung so ein bisschen Jaffa-schick. Hat wohl ostafrikanisches Flair. Ja, und Teal'c hat wohl durch viele Fernsehsendungen herausgefunden, dass da Top-Ratschläge zum Thema Wohndesign und Dekoration gibt. Also er ist da jetzt im Deko-Fieber. Feng Shui, keine Ahnung. Ja, und Jackson meint, ja, er interessiert sich eher halt für den History Channel. Und Teal'c möchte ihm was anbieten und nee, Daniel will da gar nichts. Und er fragt aber dann, wie es dem Fahren gehen würde. Und Teal'c blinzelt, deutet da auf die eine Seite. Daniel dreht sich um und da sieht man einen traurigen Fahren in einem Topf. Er hat da ein paar Wedel hoch und die sind sehr trocken anscheinend. Glaub nicht, dass ich versucht habe, mit ihnen dem zu reden. Teal'c, nee, habe ich ja auch nicht. Ja, vielleicht sollst du mir jetzt mal hier den Grund deines Besuches mitteilen. Und Daniel meint, da ist ein. Kann ein Mann nicht einfach mal vorbeikommen und seinen Freund besuchen? Er setzt sich dann und sieht Teal'c an. Daniel klopft dann ein bisschen auf seinen Händen, mit den Händen auf den Knien rum, steht dann doch wieder auf und hat wohl gehört, was neulich passiert sei. 3 K.O.s erste Runde nach dem Motto und Dirk O'Neill hat sich geschickt, um mit mir zu sprechen. Nein, ja, Pierre verteidigt sich, ne? Nix hier mit Gesetzesbruch, alles easy. Ich habe da nur interveniert, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Und da musste ich mich halt auch mal verteidigen. Denn jemand, ja, genau das ist es. Ne? Schau mal, hier gibt es keinen Grund, warum es ihnen nicht erlaubt sein sollte, außerhalb der Basis zu leben. Insbesondere, da kein Symbiont mehr in sich trägt. Aber er soll sich doch bitte mal zurückhalten. Und Tjerk meint, das ist halt eben nicht so einfach teilweise. Tenniel, ja, ich spreche auch nicht hier über diese ganze Tattoo-Sache, ne, da, obwohl ich sehe, dass das ein Problem sein könnte. Tjerk meint, er verdeckt es oft in der Öffentlichkeit, um nicht angestarrt zu werden. Aber die, die das Ding sehen, sagt er halt, es ist ein Stammeszeichen aus seinem Heimatland. Hier geht es eigentlich mehr um das Verhalten, meint Daniel. Tjerk, ja, habe ich mich hier nicht wie ein typisches Mitglied dieser Gemeinschaft verhalten? Jackson so, nein, eigentlich nicht, aber naja. Außerdem, es gab neulich hier den Vorfall mit diesem alten Mann und dem Teenager im Park. Dann noch die Sache mit dem Kerl, mit dem Pitbull, also war wahrscheinlich vieles auch hier offscreen. Ja, und Tjerk hat einfach nur gemeint, dann, ja, hab halt Hilfe den Leuten gegeben, die sie benötigen. Ja, das ist ja das Problem, meint Daniel. Normalerweise sind Menschen etwas vorsichtiger, wenn es darum geht, sich auf sowas einzulassen oder sich da einzumischen, wenn es sie eigentlich nichts angeht.
Wobei das ja eigentlich schwachsinnig ist, ne? Also von wegen, ne, das könnte dann irgendwie, keine Ahnung, ne? Also wenn Tjerk das immer im Bereich von 100 Metern um seine eigene Wohnung rummacht oder so, dann werden die Leute ihn irgendwann als Helden verehren oder sowas. Mhm. Aber wenn der in der Stadt herumstreift und mal hier irgendwas, also weiß nicht, wie das jetzt große Aufmerksamkeit, ne? Es gibt auch solche Leute, also.
Ich finde es auch nicht so außergewöhnlich.
Also vielleicht will Daniel jetzt auch nicht sagen, ey, du bist ein Hausschnauz, du haust immer direkt drauf oder sowas, so geht das nicht. Ne, vielleicht will Daniel das einfach ein bisschen durch die Blume
verpacken. Und er weiß auch, das hört sich ein bisschen schlecht an, ne? Aber es ist einfach so, er kann es sich nicht leisten, hier Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und Tjerk, ich verstehe. Dann klopft es an der Tür, Tjerk entschuldigt sich und macht auf und dann kommt die junge Christa herein.
Gespielt von Erika Durance als Christa James, zweimal Andromeda. Lois Lane in Smallville hat sie gespielt. Interessanterweise habe ich das, glaube ich, mal in meiner Jugend irgendwann verfolgt. Mhm. Die sah mir jetzt nicht aus wie Lois Lane, aber sie hat sie gespielt. einmal tauchte sie in Batwoman auf. Insgesamt aber auch nur 40 Rollen.
Es wird sich begrüßt und Christa hat irgendwie eine Plastiktüte dabei und meint, sie hätte Kekse gemacht. Tjerk nimmt die an sich und verbeugt sich und bittet, dass er doch reinkommt. Ja, sie entschuldigt sich, wusste nicht, dass hier Gesellschaft am Start ist und es wird sich vorgestellt, ne, hier Christa James, das ist Daniel Jackson, hallo. Christa wohnt nebenan und Christa dann, Moment mal, Dr. Jackson, Sie sind doch hier der Archäologe, der Tier angeheuert hat, um aus Mosambik herzukommen. Naja, so ähnlich, ne? Also, nicht ganz die Wahrheit. Und Jackson verbirgt seine Überraschung. Ja, das stimmt. Ja, ne, Logo. Dann sollte ich dir doch danken. Es ist großartig hier, dass der hier ist. Schön, einen Mann um sich zu haben, der sich um die Nachbarn kümmert. Und Daniel sagt, ja, eigentlich haben wir auch gerade über dieses Thema gesprochen. Und ja, genau deshalb bin ich hier, meint Christa. Und die Kekse sind wohl eine Art Bestechung. Was? Pfeifen machen das wieder? Ich glaube, irgendwas war mit der Heizung, ne? Das ist ein bisschen komisch übersetzt.
Genau, Pipes, das Rohre.
Genau, die Rohre, da ist wieder irgendwas im Argen. Und Tjerk würde auch normalerweise gern helfen. Es ist ein bisschen, ja, unwohl irgendwie. Und Daniel unterbricht, nee, hier alles easy hier. Ich wollte sowieso gerade gehen und es war schön, dich kennenzulernen. Und Christa fand es auch dufte. Daniel dann auch so, Tjerk, ne, hier das andere, worüber hier wir gesprochen haben. Jede Regel hat eine Ausnahme. Er winkt dann Tjerk und Christa zu und geht. Und zwar ist es nämlich hier, habe ich mir notiert, der Daniel Jacksonsche Zwinker-Zwanker-Style. Keine Ahnung. Es ist Badass Daniel. Er will sich da nicht einmischen. Will lieber abdampfen. Ja, wir dampfen dann auch ab. Sind in einem Park und völlig andere Personen tauchen da auf. Nämlich Sam und Pete.
Ja, die beiden stehen an einem Essensstand. Interessanterweise auch hier wieder ein Revealing-Error. Die kaufen nämlich bei Mr. Tube Steak. Aber das gibt es nur in Vancouver. Na, also, na, man hätte ja auch irgendwas anderes kaufen können. Ne? Einfach so ein Hotdog, unbeschriftet, so ein Hotdog-Stand oder so. Na, ist egal. Auf jeden Fall, Pete bezahlt, bedankt sich, kriegt seine Hotdogs, sind es, glaube ich, auch wirklich. Und Pete erkundigt sich dann bei Sam. Also, keine Ahnung, vielleicht haben die sich ein paar Tage nicht gesehen, weil das klingt so ein bisschen so, ne, wie geht's denn da draußen in der Galaxie? Kann ich dir nicht sagen. Und Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass meine Freundin ein Superheld ist und ach, übertreibt doch nicht. Und der Superheldenteil oder ist das, bezieht sich das auf den Freundenteil? Und Kater grinst ihn und irgendwie dürflich an. Und ja, hier, du reist zu anderen Planeten, klopfst dich mit Art Alien, mit Aliens, die galaktische Herrschaft unter sich vereinen wollen. Ja, also nur weil du jetzt keinen Spandex-Anzug anhast, ne, das heißt ja nicht, wobei, oh, das könntest du vielleicht doch mal drüber nachdenken. Und dann setzen sie sich auf eine Bank, lachend natürlich. Und ja, Carter sagt dann auch hier, so wie ich weiß, schwer für dich und ne, andere Leute, also so andere Männer, wären schon längst auf und davon. Und ja, hier ist, hören wir dann, dass Pete dann andersrum sagt, hey, ich hab dich gestalkt, ne? Du bist auch nicht weggelaufen. Und also er gibt es selber zu, dass er ein Stalker ist. Darüber hatte ich mich ja schon in der letzten Folge, wo Pete auftauchte, mokiert. Carter freut sich auf jeden Fall, dass er doch da geblieben ist. Und ihn freut das auch. Also hier ist eine freudige Folge. Und ja, sagt Pete, er hätte Neuigkeiten. Er hat beantragt, dass man ihn nach Colorado Springs versetzt, ins hiesige Police Department und Cutter überrascht. Aber sie knutschen erstmal ein bisschen rum und bist du dir sicher? Und ja, ganz, ganz sicher. Ne? Und gerade aus diesem Grund habe ich dir auch das hier mitgebracht. Und dann hat Pete plötzlich eine Ringbox in der Hand und zeigt Carter den darin enthaltenen Diamantring. Und Carter ist hellauf weg und hin und weg. Und also was er hin und weg, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall total überrascht. Ja, weil sie sagt dann aber auch nichts. Interessanterweise, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Also in der letzten Folge, nee, wir haben doch zwischendurch mal eine Folge gehabt, wo sich Carter mit T'Jak darüber unterhalten hat. Ne, wie geht's denn? Und hast du nicht gesehen? Und das klang jetzt nicht so, als wäre das irgendwie so dolle. Ne, also dass man in so einer Phase wäre, wo man jetzt einfach mal einen Ring rausrückt. Also,
Vielleicht ist es so der
weil.
letzte Move, die ganze Sache noch zu retten. Kann auch
Ja,
sein.
okay,
Aber
sowas, ja, okay, sowas
trotzdem,
gibt es auch. Ja.
es war jetzt nicht so offensichtlich, sagen wir mal. Ja.
Wir wechseln wieder das Gelände. Wir sind ja in der Nähe von T-Rex Häuschen wohl auf der Straße, laufen besagte Jogger. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob das wieder dieselben Typen sind wie am Anfang. Na, ob die dann den ganzen Tag nur um den Block laufen und nichts anderes zu
Keine
tun
Ahnung,
haben.
ja.
Ja, auf jeden Fall erst mit Christa unterwegs und ja, man trägt Einkäufe. Und ja, Christa entschuldigt sich nochmal, dass sie ihn wieder wegen dem Plumbing, sagt sie hier, ne, das wäre eindeutiger gewesen anstatt Pipes. Wäre auf jeden Fall praktisch. Tja, wie gesagt, nur so viel gibt nichts zu entschuldigen. Und ja, wir kommen an einer Dame vorbei, die ihre Handtasche auf das Autodach legt, vermutlich sucht sie ihre Schlüssel. Ja, sagt Christa, bietet Tja auf jeden Fall an, ne, so viel. Sie würde ein Verzeihungslasagne, würde sie machen. Tierk scheint begeistert zu sein. Wir sehen auch wieder den kleinen Jungen, den wir vorhin gesehen haben in der ersten Szene, der ankommt und sagt dann: Yo, T!
Er hätte
Tierk
Mr.
begrüßt.
T sagen müssen, oder eigentlich?
Ja. Eric wird begrüßt, beide schütteln sich die Hände. Weißt du, so wie die sich die Hände schütteln, hätte jetzt eigentlich nur noch so ein Insider-Handshake, so weißt du, so ein geheimer, weißt du, mit Unterarm und
Sehr
hast du
gut,
nicht
ja.
gesehen, mit irgendwelchen
Das hätte
komischen
gefehlt, ja.
Bewegungen. Erik sagt dann zu Tiak, hey, ich habe gesehen, wie ihr letztens hier diese drei Typen aufgemischt habt, das war aber geil und ja, vielleicht war das jetzt nicht so toll, ich hätte mich da vielleicht raushalten. Also bitte, die haben das doch wirklich mehr verdient. Jetzt wenden wir uns, also wenden wir uns, ne, die Kamera schwenkt ein bisschen. Wir sehen, wie ein junger Mann, Clay Virtue, also von Clay Virtue gespielt, ist eigentlich Stuntman, unter anderem ja, hier bei SG-1, in Dead Zone, in 4400, in Battlestar, Supernatural und vieles, vieles mehr. Der hat ist 108 Mal in irgendwelchen Serien zu sehen als Stuntman. Und der klaut dann die Handtasche von dem Autodach und die Frau wird gespielt von Kate Mitchell, hat außer Stargate noch 9 weitere Rollen, aber davon sagte mir nix etwas. Und hey, der hat meine Handtasche und ja, der läuft an Tiak und Christa vorbei, haut dabei noch die Einkäufe um und Erik hier, hey, wie, du tust nichts? Ich darf mich nicht einmischen, sagt dann Tiak und Christa ist auch irgendwie verwirrt und hey, der entkommt doch, der entkommt noch. Ja, na, auf jeden Fall setzt Dirk dann seine Tüte ab. Ich weiß gar nicht, was er rausnimmt. Keine Ananas, eine Melone war es, glaube ich, ne?
Irgendwas, ja.
Ja, er nimmt eine Melone raus und wirft die den Dieb
Ah,
hinterher
wobei, nee, hier,
und.
warte, hier steht Avocado, aber irgendwas war es. Ja, weiß nicht, ob es eine Avocado war.
Okay.
Keine
Auf
Ahnung.
jeden Fall
Ja.
trifft das den trifft das den Dieb, der fällt zu Boden. Also, ja, okay, da macht eine Avocado auch mehr Sinn, weil die ist gegebenenfalls noch hart, wenn du die an den Kopf kriegst. So von wegen. Und Erik total begeistert. Und Christa auch, kann es kaum glauben, dass er das irgendwie geschafft hat. Und ja, die bestohlene Frau bedankt sich auf jeden Fall nett.
Und, ja, kann er eigentlich in die Baseball League da jetzt? Weil das sind doch krasse Skills, oder? Für so eine Entfernung. Ich kenne mich da nicht aus, aber.
Ja, Erik ist es nochmal total am Staunen. Die schütteln nochmal die Hände. Und ja, dann sehen wir plötzlich einen anderen Shot. Und zwar einen typischen, ihr kennt das auch so Agentenfilmen, ne? Wenn man plötzlich die Einstellung hat mit so einer Linse, ne? Dass jemand jemanden fotografiert. Ne? So eine Szene haben wir dann jetzt hier. Tiag wird fotografiert mit Erik und Christa und ja, irgendjemand scheint hier Tiag zu bespitzeln. In dem Moment könnte man noch meinen, das ist das OSI, ne, was ja natürlich Beweise dafür sucht, dass Tiag wieder gegen seine, wie heißt das, Parole?
Ich hätte jetzt fast Bewährungsauflagen gesagt.
Ja, ja, genau. Genau.
Aber ist es ja, ist ja, also,
ja. Ja, der Parole Officer. Ja, 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 genau. Ja, sowas. Ja, ja. Irgendwie sowas, ja. Ja, in Tiags Apartment geht es aber jetzt weiter. Es ist zu späterer Stunde. Es ist dunkel draußen. Tiag hat mal wieder Kerzen angemacht, will hier wohl sein Gelnorem machen, obwohl er das ja gar nicht mehr benötigt. Auf jeden Fall hören wir draußen im Flur jemanden an eine Tür klopfen und der ruft nach Christa. Christa, komm, komm hier. Hör mir zu, lass mich doch rein. Ja, das Klopfen geht Tiag wohl auf den Sack. Wir sehen ihn nämlich ein paar Sekunden später im Flur stehen, wo Christa ihren Boyfriend, wobei das kommen wir gleich drauf, aber es ist ihr Boyfriend, Doug, wird gespielt von Derek Hamilton, einmal Poltergeist, einmal Sentinel, einmal Millennium, einmal Smallville, einmal Supernatural.
Der hat mich
zweimal
irgendwie
Arrow. Oh,
ja. Vom Look her ein bisschen an Jesse Pinkman aus Breaking Bad erinnert, von den Klamotten und so. Irgendwie, ich weiß ja nicht warum, aber ein bisschen, ja.
Insgesamt 61 Rollen auf jeden Fall. Christa scheint mittlerweile die Tür aufgemacht zu haben. Sie unterhält sich nämlich Gesicht zu Angesicht mit ihm und sie beschwert sich: Hey Doug, ich muss morgen arbeiten. Und außerdem bist du besoffen. Geh nach Hause, bitte. Nee, nee, ich gehe nicht weg. Ja, Tiag mischt sich dann ein: Gibt es hier ein Problem? Und der Doug, weißt du, auch geil. Weißt du, das ist so ein Hänfling, weißt du? Und dann dreht er sich dann Tiag auf, baut sich so vor ihm auf mit den Händen in den Seiten und sagt, das ist eine private Unterhaltung. Also, wobei, okay, er ist betrunken, da denkt man, da hält man sich vielleicht auch für Superman. Ja, und Tiag sagt, hier, wenn das privat wäre, dann würdet ihr euch nicht in der Halle unterhalten und vor allen Dingen nicht rumschreien. Ja, auf der anderen Seite des Flures geht jetzt auch eine Tür auf. Eine ältere Dame mit einer Katze im Arm schaut dann hinaus und wird gespielt von Judith Berlin. Einmal Airwolf, einmal MacGyver, insgesamt auch nur 11 Rollen. Und Christa beruhigt die Nachbarin so von wegen, sie können wieder zurückgehen, Miss Connors. Und ja, die Dame schaut nochmal, schließt dann aber die Tür. Tiag wendet sich dem Geschehen wieder zu. Ne, er hatte halt eine Dame zugelächelt, aber als er den Kopf wieder dreht zu Doug, ist er wirklich so der ernste, böse Tiag. Ja, er erkundigt sich dann bei ihr, hier brauchst du irgendwie Unterstützung. Nee, nee, geht mir gut. Und Doug dreht sich mal wieder zu Tiag, also der will echt einen auf die Klappe haben, ne? So, wer ist denn dieser so, Typ überhaupt? Und ach, das ist Tiag, das ist mein Nachbar und was für ein Scheißname ist denn das? Ne, ist von Mosambik hergezogen, ah, okay. Klingt irgendwie so, oh, no doubt. Klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre da so ein bisschen rechts, also keine Ahnung, als ob Tiag gerade vom Baum runtergeklettert wäre, ich weiß nicht. Ja, Tiag sagt ihm auf jeden Fall mal klar, was die Sache ist. Und ja, Christa hat auch hier verlangt, dass du gehst. Ich würde dir vorschlagen, dass du das auch tust. Und ja, Doug will wirklich, der wackelt ordentlich am Ohrfeigenbaum. Er sagt dann nämlich, hey, hier, pass mal auf dich selber auf, bevor du hier noch verletzt wirst. Geh, sagt Tiag, bevor du derjenige bist, der hier verletzt wird. Und Christa mischt sich auch nochmal ein, sagt, hier komm, werd erstmal nüchtern. Weißt du was, Doug hat dann doch irgendwie mal einen Anflug von Vernunft. So, weißt du was, ich rufe dich morgen an und geht dann einfach. Christa entschuldigt sich nochmal. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt, ne? Weil sie sagt so von wegen, ich hasse es, wenn er so drauf ist. Und Tiag dann, das ist nicht das erste Mal, da hast du... Na, hast du dem jetzt endlich den Laufpass gegeben? Also scheinbar ist das schon länger am Brunnen. Ja, nee, er ist ja nicht immer so. Na, aber seitdem er seinen Job verloren hat, ja, da ist das halt so. Und weiß du doch, weiß ich nicht. ja, geht ihm nicht gut und ja, deswegen sorgt er dafür, dass es dir nicht gut geht. Mir geht's gut, Tierk. Und ja, Tierk verzieht dann das Gesicht zu einem versuchten Lächeln, nickt Christa zu und macht sich von dannen und wir tun das auch und wechseln in Daniels Büro, also Labor.
Dort sind besagter Daniel und Sam und Tierk sind da auch. Und Tierk spricht an, dass er das Verhalten von der Christa nicht versteht. Daniel meint, ja, das ist ein häufiges Problem. Die meisten Kulturen auf der Erde erkennen darin eine erhebliche Kluft zwischen den Erfahrungen von Männern und Frauen. Bei den Maasai Ostafrikas ist jeder frisch verheiratete Mann dazu verpflichtet, einen Monat lang die Kleidung seiner Frau zu tragen, um Einblicke in ihr Leben zu gewinnen. Und Carter schaut sich das an, so, naja, wenn es nur so wäre. Daniel wirft ihr einen Blick zu, fährt dann aber fort. Ja, der Punkt ist, dass Rituale und Bräuche zwar unterschiedlich sein können, aber fast alle Kulturen einen erheblichen Druck auf alleinstehende Erwachsene ausüben, Paare zu bilden irgendwie. Wenn im alten Persien ein Mädchen als Jungfrau starb, ging man so weit, ihren Leichnam vor der Beerdigung zu verheiraten. Und Carter findet das schrecklich. Ja, Daniel meint, der Bräutigam wurde da normalerweise auch recht gut bezahlt und Carter meint, es ist schlimm genug, allein zu sein, ohne jede Fernsehsendung, jeder Werbespot und jede Zeitschriftenanzeige, dass die das versucht, einem zu verklickern, wie unnormal man doch ist. Daniel, ja, ich glaube, das habe ich doch gerade gesagt. Also, es ist ein bisschen das klassische Aneinander vorbei reden. Carter, ja, ich meine hier, sie machen einem Angst vor dem Alleinsein, aber gleichzeitig sagen sie einem, man soll nicht mit weniger als dem perfekt romantischen Ideal sich zufrieden geben, wie es tatsächlich irgendwo in der realen Welt existiert. Ich meine, so oder so kann man nicht gewinnen. Und sie seufzt dann, Daniel blickt Tierk mit hochgezogener Augenbraue an und wendet sich an Sam und meint, wie läuft's denn? Und Carter, gut. Sie machen dann wieder dieses Blickdreieck hier zwischen Daniel, Tierk und hin und her und her und hin. Carter meint, wir haben doch jetzt über Tierks Bekannte gesprochen, oder? Also, niemand weiß, wer über was redet. Daniel, ja, ich dachte, das hätten wir. Und gerade weiter, Tierk, wie gehen denn Paare hier, also Jafar-Paare hier mit diesem Problem um? Tierk meint ja auf, Schulag ist irgendwie, erfordert einen Streit zwischen Mann und Frau. Wenn der nicht gelöst werden kann, dann gilt das irgendwie als Bruch des Versprechens. Also ist es dann wie Ehebruch? Nee, also keine
Ja,
Ahnung.
nee, es
Nee, ne?
geht
Also
das Ehegelübde.
Gelübde,
Wow.
Gelübde.
Wow,
Ja,
ja.
okay. Irgendwie muss dann von dem einen beantragt werden, ob das gewährt wird, dann das aufzulösen oder so. Denn ja, wenn das nicht klappt, ja, dann wird zu den Waffen gegriffen. Also, ja, Klassiker. Wir gehen klassisch in die Nähe von Tialks Wohnhaus. Der trainiert da irgendwie am Park, macht so Tai Chi-ähnliche Bewegungen. Christa beobachtet da ihn und meint, sorry hier, ne, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber bin ja mal rausgekommen, um Luft zu schnappern. Und Tialk fragt denn, wie es ihr geht, und Christa kommt da näher. Gab wohl einen Streit mit Doug und ja, sie hat ihm wohl jetzt gesagt, dass es vorbei ist und ne, ich will den nicht mehr sehen. Tja, ja, bist jetzt mit deiner Entscheidung wohl nicht zufrieden? Na, ich denke, das war das Richtige, aber er ist kein schlechter Mensch. Er macht halt die schwere Zeit durch. Hatten wir ja vorhin schon alles. Und Tja, ja, das ist aber kein Grund, sich schuldig zu fühlen. Christa lächelt. Ja, was hast du denn hier? Was machst denn du gerade hier? Fragt sie. Und ja, das heißt hier Locknell. Das ist eine alte Form des Kampfkunsttrainings. Und Christa, glaubst du, du könntest es mir beibringen? Und ja, da hat er wohl nichts dagegen, nickt. Und sie stellt sich dann praktisch an seine Seite und ja, imitiert Tialks Bewegungen. Und dann gibt es halt so eine größere Montage. Ne? Man sieht dann immer im Laufe des Tages so Szenenmontagen, in der Tialk Christa da weiterhin die ganze Sache beibringt. Und das wird dann immer besser oder ja, intensiver. Auch dann Training in Tialks Wohnung. Wenn sie dann eine Bewegung beendet haben, drehen sie sich zueinander und schauen sich tief in die Augen bei Entspannungsmucke. Wir gehen mediativ wieder in Tialks Wohnung da, also beziehungsweise in den Flur. Der geht da entlang und ja, will an Christas, also klopft auch an Christas Tür. Oh, hi. Und Tialk lächelt. Na, kommst du irgendwie hier zu spät zu deinem Training? Und sie wiegelt ein bisschen ab. So, na, ja, ich glaube, nee, kann ich doch nicht mal mit dir machen, so Training und so weiter, ne? Aber du hast auch hier dufte Fortschritte gemacht, ne? Ja, nee, hier, sorry, keine Zeit, dies, das. Ist etwas passiert? Nö, nö, hier, alles easy, alles in Ordnung. Schau, ich muss gehen. Und dann legt sie so die Hand auf die Tür, um sie zuzumachen. Aber Tialk schlägt da, also seine Hand so vor die Tür, um den Zumachvorgang aufzuhalten und sieht, dass das Handgelenk verletzt ist. Irgendwie stand im Transkript schwer verletzt, aber weiß ich nicht, sah halt wie eine Verletzung aus. Tialk stellt auch das wirklich jetzt nun fest, also verbal, und Christa, nee, nee, ist nichts, bitte. Und dann hört man, Ducks Stimme aus der Wohnung. Chris, da, wer ist denn da? Und ja, hier mein Nachbar nur. Und der Duck dackelt zur Tür. Oh ja, ach hier, der klemmt. Naja, ich kümmere mich drum. Und Duck, nee, hier nicht. Naja, ich sagte, ich regel das schon. Ja, Hintertürk öffnet dann, die war vorhin schon dabei, die Mrs. Connors, die Tür, so eine ältere Oma, und guckt sich das immer da im Flur als Soap, vielleicht Daily Soap an. Christa geht widerstrebend in die Wohnung, Duck zu Tierhalt. Ja, ich glaube nicht, dass ich nicht weiß, so rum, was hier los ist. Ne, sie hat mir alles erzählt. Warst du derjenige, der sie verletzt hat? Nee, hier geht dich nichts an, was zwischen mir und Christa Sache ist, Tierhalt. Aber wenn du ihr jemals wieder wehtun wirst, dann werde ich dich auf der Stelle töten. Und Duck nickt nur sarkastisch. Tierhalt geht dann in Richtung seiner eigenen Wohnung. Mrs. Connors steht da in ihrer Tür und ja, dann springen wir auch wieder zurück ins Stargate Center, und zwar dieses Mal in Sams Labor.
Interessanterweise auch, dass Tierk ja völlig übertreibt, ne? Also mal ganz ernsthaft, dann töte ich dich. Weißt du, er hätte ihm einfach nur Prügel androhen können, ne? Also, weiß ich nicht, also das ist schon ein bisschen,
ja,
aber es muss dann halt irgendwie in die Story passen, ja. Weißt du, aber das ist auch wieder so, nee. Da wirst du ordentlich vermobbt, dann weiß er nicht mehr, wo übermorgen ist. Also, naja, wie er dem auch sei, Carters Labor, sie arbeitet am Computer und O'Neill kommt dann rein, man begrüßt sich und ja, O'Neill sagt dann, ja, ich hätte nie geträumt, dass ich hier diese Worte mal sage, aber ich brauche diesen Bericht. Und, ich muss hier nur gerade meine Notizen und Carter fängt dann an, da rumzuwühlen, findet das scheinbar aber nicht. Was sie sucht, weil sie sagt, ja, hier, dann gibt's morgen früh als allererstes, kriegst du das. Und O'Neill guckt auf seine Uhr und sagt, es ist schon morgen. Oh, ich hab nur Witze gemacht, sagt er, ich brauch den Report nicht. Aber wieso bist du, ja, irgendwas ist doch komisch mit dir, ne? So von wegen, du hast mich die letzten Tage nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Blabla verwirren wollen. Und das löst bei mir rote Alarmsirenen aus und, ja, Carter seufzt und reicht O'Neill ein bekanntes Böckschen. Und O'Neill macht es auf. Drin immer noch der E-Ring. Und sie erzählt dann, Pete hat mir das gegeben. Hey, normalerweise trägt man das noch am Finger. Ja, ich habe bis jetzt noch nicht Ja gesagt. Und nein, scheint sie ihm ja auch nicht gesagt zu haben. Ja, ich musste drüber nachdenken. Und? Ja, okay, das war vor 2 Wochen. Und O'Neill reicht ihr wieder das Ding zurück. Und,
langes Nachdenken, ja.
Ja. Ja, ne, Carter sagt, ja, ich habe mich so auf meine Arbeit fokussiert die letzten Jahre. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das irgendwie, dass ich ein Leben habe. Ja, sagt sie. Und ich weiß nicht. Ne, jedes Mal, wenn wir durchs Gate gehen, dann besteht das Risiko, dass wir nicht zurückkommen. Ist das irgendwie fair, jemand anderem anzutun? Und hey, Pete ist ein Cop. Ne, der weiß ja, was er da tut. Und was ist mit Kindern? Ja, was ist mit Kindern? Ja, ne, soll ich hier im Mutterschutz gehen und hinterher wieder zurückkommen? Ne, was ich weiß, die Babys irgendwo in der Daycare abgeben, wenn ich mich auf den Weg zu einem unbekannten Planeten mache, im Crab Nebula. Und Carter, hier gibt es auch andere Leute, die Familien haben. Ja, was ist denn mit ihnen? Wenn, also, das ist auch so geil. Ne? So, was ist denn mit uns eigentlich? Ne? Also im Englischen fragt er, what about you? Ne, if things had been, ich weiß gar nicht, ne, ist das, geht's wirklich um ihn? Also, was ist denn mit ihnen, wenn die Dinge sich anders entwickelt hätten? Ja, und O'Neill sagt dann, ja, da wäre ich ja nicht hier.
Das und wir romantische selber. Klänge ertönen dabei noch ein bisschen, ja.
Ja, das passt aber nicht zur Unterhaltung. Also, das will man uns hier mit der Musik einbläuen, aber, ne, aber sie fragt ja nicht, was ist mit uns oder so.
Aber sie
ne?
meint es, sie sagt es nicht, aber sie meint es ja eindeutig, also, das ist für mich eigentlich klar.
Ja,
also,
keine Ahnung.
Subtext halt, ne? Klassischer Subtext.
Also es kann auch heißen, so wegen, wenn Dinge anders gelaufen wären, wäre er denn noch hier, von wegen, wenn er eine Familie hätte, hat er ja gehabt und war dann auch weg, ne? Der ist ja erst danach wiedergekommen. Ja, also wir wissen es nicht, aber die Musik deutet darauf hin, aber sie fragt nicht so explizit und und ihr braucht auch für die Antwort ein bisschen länger, ne? Er sagt dann nämlich auch, er macht wirklich eine Pause, bevor er sagt, dann wäre ich nicht hier. Eigentlich vertane Chance, aber so ist es dann halt. Wir wechseln zurück in Tiags Gebäude, in sein Apartmenthaus. Er kommt in den Flur und sieht dann Christa auf dem Boden sitzen, irgendwie in sich zusammengesunken und sie ist am Heulen und Ja, als er sie anspricht, wischt sie sich die Tränen ab und steht dann auf und sagt dann, ich habe auf dich gewartet und ja, ist dann irgendwas passiert? Nee, ich hab's mit Daka, ich hab's beendet. Diesmal wirklich. Na, es tut mir leid, was bisher so passiert ist. Und ja, er wischt ihr dann auch die Tränen nochmal aus dem Gesicht mit dem Daumen. Und ja, ich muss hier raus, sagt sie. Ich kann hier echt nicht denken. Wirst du mit mir kommen? Und ja, vielleicht morgen. Nee, jetzt! Ne, einfach ins Auto und fahren. Lass uns das ganze Wochenende irgendwie aushäusig verbringen. Und ist auch völlig egal, wo wir landen, ne, solange das nicht hier ist. Bitte. Und ja, in Daniels Labor haben wir noch mal eine kurze Szene. Ja, Daniel arbeitet da am Computer und Carter guckt rein, hat einen besorgten Gesichtsausdruck aufgesetzt. Und Daniel erkennt auch direkt, dass irgendwas Sache ist und fragt sie danach. Und ja, sagt Carter, General O'Neill hat mit Colonel Kendricks am Telefon gesprochen und Christas Boyfriend, der ist wohl tot in ihrem Apartment. Und was ist denn passiert? Keine Ahnung, gibt noch keine Details, aber ne, es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass Teal'c dafür verantwortlich ist. Und Daniel, das ist ja unmöglich. Ja, das habe ich auch gesagt. Ne, so, wir könnten ihn auf jeden Fall nicht fragen. Er ist nämlich nicht da, er ist verschollen, ne? Also genauso wie Christa. Und ja, ne, im Moment wird Teal'c für ja wegen Kidnapping und Mord gesucht, was natürlich auch totaler Quark ist. Ne? Also er wird erstmal als Zeuge gebraucht, aber dass sie dann auf Kidnapping kommen, nur weil er mit einer Christa, wo irgendwas läuft, das haben wir ja schon mitgekriegt, irgendwie weg, das ist auch irgendwie ein
Komisch ist.
bisschen weit
Ja.
hergeholt. Keine Ahnung, vielleicht hat Kendricks gesagt, was? Nur Mord? Nur
Das
Mord?
reicht uns
Nein!
nicht.
Der hat ihn
Nein.
bestimmt noch entführt! Der hat ihn
Das
bestimmt
reicht uns
gemacht!
nicht.
Weiß es nicht. Wir wechseln auf jeden Fall auf eine Straße in ein Auto, wo wir wieder auf Christa und Tiag treffen.
Genau, es ist Nacht und Christa bedankt sich, dass ja, er sie da rausgeholt hat und sie konnte da nicht mal an dem Ort sein heute Abend. Und ja, wo soll es denn hingehen? Fragt Tiag. Boah, fahr einfach weiter. Tiag schaut da in sein Rückspiegel, sieht besorgt aus und was ist denn? Fragt Christa. Na, ich möchte dich jetzt nicht beunruhigen, aber ich glaube, dass wir verfolgt werden. Christa schaut über ihre Schulter auf das Auto hinter ihnen und ja, wer würde uns denn folgen? Na, vielleicht Doug? Nein, meint Christa. Tiag sieht sie an. Er weiß nicht, dass wir weg sind. Naja, dann folgen Sie höchstwahrscheinlich mir. Hä, warum sollte dir denn jemand folgen? Und Tiag, ist schwer zu erklären. Christa schaut nochmal über die Schulter. Als Tiag um die Ecke biegt, das Auto hinter ihnen folgt. Und kannst du die denn abhängen? Ich denke schon. Dafür muss ich jedoch die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und mehrere Sicherheitsvorschriften verletzen. Ich habe nichts dagegen. Tjerk nickt und lächelt sie an, festhalten und dann tritt er auf die sogenannte viel zitierte Tupe. Wir sind anscheinend mittlerweile angelangt in einem Motel. Christa und Tjerk betreten das Zimmer und sie schaut aus dem Fenster, zieht dann aber die Vorhänge zu. Christa ist ein bisschen beeindruckt. So, ah, erzähl mir nicht, dass du das hier irgendwie in deinem Dorf da gelernt hast. Und ja, Tjerk ist hier Mr. Geheimnisvoll, gibt da einige Aspekte meines Lebens, die ich nicht preisgeben darf. Und Christa scherzt, was, bist du ein Spion oder sowas?
Wobei das auch geil ist, die Unterhaltung, weil das ist ja eigentlich der Anschluss an die Verfolgungsjagd. Die werden sich ja vermutlich zwischendurch auch nochmal unterhalten haben. Aber so aus dem Lameng, der Tiag schließt die Tür. Jetzt sag mir nicht, dass du das hier in deinem Örtchen gelernt hast. Warte, eine Tür zu schließen?
Das ist da vielleicht in Mosambik nicht so oft der Fall. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, Thomas. Kann ich dir nicht beantworten.
Oh Mann. Vielleicht braucht man in Lehmhütten auch keine
Kann
Türen.
sein, ja, wer weiß es.
Wobei, die werden auch ganz normale Häuser
Ja,
haben, das ist ja auch ganz
denke ich
schön.
auch. Und dann wird sie ein bisschen ernsthafter und meint, na, eines ist auf jeden Fall sicher, hier, du bist nicht wirklich Dr. Jacksons Forschungsassistent. So viel habe ich nach etwa 30 Sekunden herausgefunden. Und hier Christa, ich und dann Christa liegt einen Finger auf seinen Mund und ja, Christa, ja, ist schon okay, in Ordnung. Im Moment bin ich nur froh, dass du hier bist und sie standen einen Moment lang an und beginnen sich zu küssen. Ja, ihr habt
Ja, wie
richtig gehört.
wie geht das denn? Weißt du, Tiag vorher noch was von Ehre gefaselt und hast du nicht, der ist doch mit dieser Jaffa-Tante da liiert.
Ja, das ist. Vielleicht schlummert das auch wieder. Nobody knows. Und das ist wie Daniel Jackson, weißt du, auf jedem Planeten eine Person. Ich glaube, das ist diese klassische
Ja.
Jaffa-Monogamie. Wer weiß es schon. Ja.
Ja, solange du es nicht im eigenen Dorf hast, ne, ist ja egal.
Zählt es nicht, wahrscheinlich. Weiß
man. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Genau, einfach von Daniel Jackson lernen, ist Leben lernen anscheinend. Ja. Wir lernen nun Colorado Springs kennen am Morgen, denn da ist eine Polizeistation und da wartet Sam in ihrem Auto und Pete ja, steigt ein und es wird sich begrüßt. Hey, Carter sagt hier, es ist natürlich falsch übersetzt, danke, dass du mich kennengelernt hast. Ja, also gekommen ja,
danke, bist du wahrscheinlich. Danke, dass du dich mit mir triffst.
Genau.
Thanks also, for meeting me.
Das ist auch okay. Shannon, naja, Shanahan, mein Gott, das ist aber auch ein Nachname, Junge. Shanahan, kein Problem. Er lächelt erwartungsvoll schon und Sam sieht aber ernst aus und schüttelt den Kopf. Pete, tut mir leid. Und Pete's Lächeln verblasst. Ich brauche da ein bisschen mehr Zeit. Schau, ne, du weißt hier, was ich für dich empfinde, aber ich muss mir da über einiges klar werden. Und er so, okay. Naja, wie dem auch sei, darum geht's hier nicht. Darum geht's nicht? Nein, nee, ich würde nicht fragen, wenn es nicht so wichtig wäre. Ja, was ist denn los? Na, ich brauche deine Hilfe. Helf mir, Obi-Wan Kenobi. Ja, ich brauche eure Hilfe. Im Motel nochmal eine Miniszene. Tiag wacht auf, dreht sich auf die andere Bettseite und Krista ist aber missing. Sie ist nicht da. Irgendwie, was ist denn hier los? Krista? Und dann steht er auf. Krista! Er geht ins Bad, macht die Lichter an, aber da ist niemand. Dann klopft es an der Tür. Er geht zur Tür, öffnet die und da sind ja, 4 SF-Guards, wie auch immer, voll ausgerüstet. Hier Gewehre, alles dabei. Helme und die ja, Polizei. Drehen sie sich um, verschränken sie die Arme hinterm Kopf und Tiag macht es dann auch und wir machen uns ab in einen heißgeliebten SGC-schen Korridor.
Korridor, O'Neill läuft da runter, also geht. Ne? Er ist auf jeden Fall hinten dran, hat da Kendrick. Und ja, Kendrick, wir wissen, wo ist er denn jetzt untergebracht? Ne? Der ist in seinem alten Quartier und ja, hier so wegen. Ist er denn wenigstens unter Bewachung? Nein, er geht. Also, O'Neill sagt nicht nein, aber er sagt, er wird nirgendwo hingehen. Aber er ist ein Mörder-Suspect. Weißt du, das ist aber auch irgendwie albern. Also, weißt du, da will Kendrick hier irgendwie Tiag als gefährlich eingestuft haben und weggesperrt haben. Aber, weißt du, wie ist der dann überhaupt ins SGC wieder zurückgekommen?
Na, wie na, vorhin. Also, man hat ihm niemandem Bescheid gesagt, das weiß ich mal.
Also,
oder er ist, ja, du kannst doch im Gate Room, das haben wir das schon mal, ich glaube, einmal gesehen, oder wir werden es doch einmal sehen, egal, ihr kennt die Serie. Man kann die ja nach oben so aufmachen und vielleicht ist er da mit einem Helikopter, hat sich abgeseilt, heimlich, mit einem ganz leisen Helikopter. Ich weiß nicht, das ist ganz
aus kurios, dem Polizei, ja. Aus dem Polizeihubschrauber, der zufällig über das SGC
ist. Das passiert, ganz selten, aber es passiert vielleicht. Ja.
Und die Bewacher haben sich gerade einen Kaffee geholt im Helikopter.
Genau, naja, oder wie im Pilotfilm, wo die da alle einfach so hier irgendwie Skat oder irgendwas spielen und da blinken Lichter und naja, spielen weiter und dann,
ja. Ja, im Büro von O'Neill geht es auf jeden Fall weiter, ne? Da sind sie mittlerweile angekommen und ja, und jetzt sagt er, ich habe mit ihm geredet, er war es nicht und das reicht ihm, ja. Und ja, aber sie führen ja nicht diese Untersuchung und ja, er hat mir berichtet, er ist letzte Nacht verfolgt worden und ja, er guckt, kennt direkt dabei an und Kendrick sagt, nee, das OSI, also so ein Zufall, aber auch das OSI hat gestern Tiag nicht überwacht. Weißt du, also, das ist doch auch wieder, na, wir haben sie ihn denn gefunden, wir haben einen Tipp gekriegt und kam dir nicht merkwürdig vor? Ja, ich hab, na, aber Kendrick hat da keinerlei Schussbewusstsein, er sagt dann, er wechselt nämlich das Thema und sagt, hier, ich habe ihnen gesagt, dass sowas passieren wird, ne, sie haben mich total ignoriert und, ja, nicht ignoriert, aber einfach für abwegig befunden. Und ja, war mit Respekt, General, so von wegen. Ich muss auf jeden Fall darauf bestehen, dass Tiag unter Verschluss, also eingesperrt wird und ja, dass er irgendwo anders untergebracht wird. Das ist auch, also, das OSI führt auch nicht die Investigation in einem Mordfall. Also, das ist auch totaler Quatsch. Also, der scheint irgendwas gegen, der scheint irgendwie Jaffa feindlich zu sein oder so.
Wahrscheinlich, ja, ja.
Ich habe keine Ahnung. Weil, also,
ne, könnte zum NID gehen oder so.
Ja, das ist ja. Ja, in Daniels Labor sehen wir besagten Daniel nicht mit einem Mädel, sondern mit Papierkram und plötzlich geht der Monitor in Form vor ihm an. Und wir sehen ein paar Symbole und ja, drunter steht dann plötzlich Look Familiar, also ne, kommt dir das bekannt vor? Und Daniel, mein Computer macht sich selbstständig. Und dann klingelt das Telefon, er meldet sich und eine verzerrte Stimme sagt, dann haben Sie mal eine Nachricht bekommen. Ja, also auch diese Personen, ohne jetzt so groß vorwegzunehmen, da gibt es eine Gruppe zu, die werden alle nicht unbedingt benannt. Also das ist auch, Ne? Also wer ist, wer was ist, wer jetzt auch dieser Caller ist, keine Ahnung. Also was Darsteller angeht, ne? Oder Sprecher in dem Fall. Ja, Daniel möchte auf jeden Fall gerne wissen, wer denn da ist. Die Symbole, Dr. Jackson, erkennen Sie sie? Und, bitte, ich glaube, Sie haben sich hier verwählt. Na, wir brauchen eine Übersetzung ins Goulische, bitte was? Ja, ne, wir wissen, dass das die Sprache der Ancients ist, aber der Dialekt ist uns unbekannt. Und wir sind der einzige Mann auf Erden, der das übersetzen könnte. Und Ihr Freund Tialk ist in... hat Ärger und woher wissen Sie das? Ne? Wir können ihm helfen. Wir haben ihn beobachtet. Wir haben das ganze Ding beobachtet und ihr habt den Mord beobachtet. Ja, wir haben alles auf Tape und wirklich Beweise, die Tiax Unschuld beweisen. Und ja, so von wegen, Sie können das haben, wenn Sie das hier übersetzen. Ne? So von wegen, wenn Sie das aber jemandem erzählen, dann gibt es keinen Deal. Was ein bisschen merkwürdig ist. Also das, was jetzt folgt, ist irgendwie totaler Schwachsinn. Weil ne, Tiag ist jetzt nicht irgendwie in Lebensgefahr, wo man dann sich durch so eine Drohung einschüchtern lassen könnte. Ne, also bitte, da gibt es noch eine Untersuchung. Da wird sich herausstellen, ob Tiag das war oder nicht. Ne, also solange man jetzt nicht irgendwie, solange der Typ jetzt nicht erstochen worden ist und das Messer bei Tiag im Gefrierschrank liegt, ich weiß nicht. Na, also wenn man auch, der hat ihn ja auch nie angefasst, also da wird man auch keine DNA von Tiag dran finden. Also das ist, ne, okay, er hat ihn mit dem Tode bedroht, wenn er sie nochmal anfasst oder so, ne, aber wieso sich Daniel da jetzt drauf einlässt, dass er ohne Bewachung, also ohne Leute und ohne irgendjemand Bescheid zu sagen, auf diesen coolen Deal einlässt, obwohl es eigentlich um nichts geht, ich habe keine Ahnung.
Ja, er ist jetzt schon 8 Staffeln dabei, aber so... Taktik, Militär, das ist nichts.
Nee, generell nicht. Ja, das macht kein, du kannst doch niemanden mit irgendwas erpressen, was sich doch ja, eher von alleine. Ja, das aus, ne, das vor allen Dingen ist, vor allen Dingen ist O'Neill General, weißt du, der könnte das auch irgendwie unter den Teppich kehren lassen oder sowas. Ne? Dann ist es dann halt kein Mord, dann ist es dann Notwehr, was ich was, ein Unfall. Also da gibt es ja Möglichkeiten für. Ne? Also ich habe keine Ahnung, warum Daniel das dann gleich tut. Aber wir gehen erstmal nicht zu Daniel. Wir sind wieder in Christas Apartment. Pete und Carter kommen da rein und sehen auf dem Boden, ist eingezeichnet die Umrisse des Duckschen Körpers, der natürlich da nicht mehr liegt. Interessanterweise, heute macht man das mit Kreide, da hat jemand mit Tape, da hatte jemand zu viel Gaffer-Tape, der hat da nämlich dann rumgespielt. Ja, ne, Pete sagt dann auch so wegen hier, ne, die Untersuchungen haben gezeigt, dass das Opfer hier gegen die Wand gedrückt worden ist und gewürgt wurde und dann auf den Boden gefallen ist. Wobei das auch nicht zu dem passt, was nachher die Auflösung ist. Das ist so garantiert nicht passiert. Also, ja, auf jeden Fall, Pete kniet sich dann hin und Carter, ja und? Ja, weiß ich nicht, ne, so von wegen, ne, der Körper lag zu nah an der Wand. Ne, aber die Position zeigt irgendwie eigentlich was anderes. Und was meinst du denn? Ne, so von wegen, er ist zusammengesunken. Und also wenn er zusammengesunken wäre, dann würden seine Arme und Beine halt irgendwie abgeknickt sein. Und dann zeigt Pete Carter ein Foto vom Körper. Aber sagt so von wegen, nee, die Beine waren gerade ausgestreckt, genauso wie die Arme, die an seinen Seiten lagen. Ja, das scheint so, als hätte man den Körper hier in Position gebracht, was auch totaler Quatsch ist. Also, wir hören ja später die Auflösung. Warum sollte der Mörder sowas tun?
Ja.
Also, das ergibt sich das mir komisch. Nicht. Also, das ist völliger Quatsch. Ne, und Carter dann auch so wegen, ja, wieso wurde der Körper denn überhaupt gegen die, ne, warum würde jemand den Körper überhaupt bewegen? Und ja, ne, wenn das Opfer hier an der Wand gestorben wäre, würde das irgendwie auf jemanden hinweisen, der größer und stärker ist. Und, sowas wie Tiag, also ein Setup. Aber er hat doch gerade gesagt, er wurde gegen die Wand gedrückt. Also wenn die Untersuchung das doch gemacht, also das ist doch auch irgendwie, also entweder zeigt die Untersuchung, dass er gegen die Wand gedrückt worden ist und, ne, aber bloß und dann nicht so zu liegen gekommen wäre. Also das ist doch, also was sind denn das für Untersuchungen? Na, also let's guess the murder oder let's guess how the murder happened. Ich habe keine Ahnung. Ja, Pete sagt auf jeden Fall, ja, hier kann möglich. Ne? Tiag hat ja auch gesagt, dass er irgendwie verfolgt wurde. Carter bestätigt das. Und Ja, die Air Force hat die nicht überwacht. Wobei wir da wieder beim Thema wären, dass die OSI nicht die Air Force ist. Carter bestätigt das auf jeden Fall. Ja, ne, Pete geht auf jeden Fall ans Fenster und schaut mal auf die andere Straßenseite, nachdem man einen Vorhang zur Seite gezogen hat und zeigt dann auf das Apartment gegenüber. Also wenn ich Diag irgendwie überwachen würde, dann wäre ich wohl da drüben. Und in das da drüben wechseln wir jetzt auch Pete, wie auch immer er da reinkommt, weil der scheint einen Schlüssel zu haben. Wir sehen jetzt nicht, dass er da irgendwie mit dem Dietrich rumfummelt. Macht die Tür auf und Carter kommt dann rein. Er ruft dann noch rein: Ja, hallo. Carter, also beide gehen rein, Carter schließt das. Er schließt die Tür, ja, niemand zu sehen. Wobei hier steht im Transkript, steht, das Apartment ist leer bis auf Furniture, aber so viel Furniture ist da gar nicht. Da steht ein Tisch und zwei Stühle.
Ja,
Ansonsten ist das
leider
leer.
war nichts.
Was
Ja.
ungewöhnlich ist für Amerika, da werden die Apartments ja eigentlich möbliert verkauft. Auf jeden Fall gehen sie an das Fenster, was man gerade aus dem anderen Apartment gegenüber gesehen hat. Und oh, sagt Pete, von hier aus kannst du beide Apartments sehen, also das von Tiag und von Christa. Und ja, er geht dann auch auf die Knie und sieht drei Abdrücke, ne, von einem Tripod, also einem Stativ. Ja, Pete guckt sich nochmal um und sagt, wir haben vermutlich den hier aber ordentlich aufgeräumt. Ich glaube nicht, dass wir was finden. Also ein Dead End. Nicht wirklich. Gibt es in der Nähe einen Pizzaplatz, Pizzeria? Und Carter so, wieso? Also bitte, ne, wenn ich eins über Steakouts weiß, dann, ne, du wirst niemals gesund essen. Und wir wechseln in einen Park, wo sich der dämliche Daniel doch auf diesen komischen Deal eingelassen hat.
Und vielleicht auch was Ungesundes zu sich nimmt. Auf jeden Fall schaut er sich nervös um und ein Mann kommt vorbei. Und der ist wohl ein Typ, der Jennings heißt. Dr. Jackson, gehen Sie weiter. Er zeigt dann mit einer Geste eine Richtung, wohin man gehen möchte, sollte. Sie gehen dann auf so einen, ja, so einen Tisch zu. Sie sind alleine gekommen. Ich bin beeindruckt. Ich mag einen Mann, der Anweisungen befolgen kann und. Ja, Sie haben mich angerufen? Spielt keine Rolle. Haben Sie jetzt diese Übersetzung abgeschlossen? Naja, sehen Sie, da bräuchte ich doch noch mehr ein bisschen Zeit. Dieser Jennings da. Ja, Sie spielen mit dem Leben Ihres Freundes, Doktor. Ich kann nicht übersetzen, wenn ich den Kontext nicht verstehe, meint Daniel.
Und das tut er ja überhaupt nicht. Also Tiag ist nicht in Lebensgefahr, man spielt also nicht mit Tiags Leben, das ist völliger Quatsch.
Ja, wo haben Sie das denn gefunden? Und ja, hältst du mich für dumm? Dumm? Okay, neues Wort könnt ihr euch eintragen. Dumm. Ich lüge nicht, meint Daniel. Und na, ich kann mir vorstellen, dass wir das hier auf die harte Tour machen müssen. Was bedeutet das denn? Na, entweder Sie geben mir jetzt hier diese Übersetzung oder ich bin gezwungen, auf die Sache auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Und Daniel so, über alles, also über was über Entführung und Mord hinausläuft.
Interessanterweise hören wir jetzt hier davon das erste Mal, dass es wirklich Kidnapping gab, weil, wie auch Daniel da dran kam, also scheinbar gab es da noch ein bisschen Info oder so. Es ist nicht so, dass die Polizei Christa gecasht hat, bevor sie Tia Cops genommen hat, sondern Christa fehlt. Wofür auch immer. Also, das ist auch totaler Quatsch. Also, das macht keinen Sinn. Hier an der Stelle aber kurz, weil du wusstest, wie er der gute Mann heißt. Ne? Ich habe jetzt mehrere Transcripts gehabt, wo irgendwie nur Man stand. Ja, was für ein Man. Wird gespielt von Lukas Wolf. Ist eigentlich auch Stuntman, hat aber in so Sachen. Hatte hier genau Stargate SG-1 hat er mal mitgespielt. In Twilight Zone einmal. In Videobesucher. In Smallville. In Once Upon a Time einmal, zweimal in Fringe, einmal in Arrow. Achso, nee, ist gar kein Stuntman. Der hat nur einmal Stunts gemacht, also 20 Rollen in Total. Einmal Stunts, die genannten Folgen hat er mitgespielt. Aber nichts
Ja.
Großartiges.
Ja, der meint dann auf jeden Fall noch, ja, wir haben deinen Freund nicht getötet, aber wir werden die Frau töten, wenn es sein muss. Und wo weißt du das überhaupt? Und der Jennings sagt, ja, komm mit und ich zeige es dir. Und naja, weißt du, ich habe also, und er dreht sich dann um, Jennings, ja, ich habe hier drei Scharfschützen, die hier diese Position im Moment im Visier haben, Doktor. Und Daniel bleibt da stehen, dreht sich um. Ja, sie blöffen doch. Jennings stellt dann diesen Kaffeebecher. Ach so, das war dieser Becher, genau. Auf den Tisch oder was das da ist und tritt zurück. Meint dann zu Position 1, ja, hier irgendwie drauf schießen oder anvisieren. Und ja, dann hört man so einen, glaube ich, schallgedämpften Schuss. Also, es ist jetzt nicht wirklich laut. Und dann wird dieser Kaffeebecher durchschlagen. Ist natürlich absolute Lebensmittelverschwendung. Und so, ja, okay, nehmen wir jetzt Ihr Auto oder meins oder soll ich Ihnen folgen oder ne, wie machen wir es jetzt?
Also das ist alles so ein bisschen merkwürdig, ne? Weil Daniel hat überhaupt gar keine Verbindung zu Christa, also ihm damit zu drohen, dass man Christa umbringt, ist jetzt so und dem jetzt Daniel irgendwie zu drohen, also was hat man erwartet, was da passiert, wenn man drei Scharfschützen da irgendwie hat? Was soll Daniel passieren machen? Den Typen
Ich komme
kidnappen?
nicht mit, nee, was?
Ja, nee, erschießen kannst du ihn ja auch nicht. Du willst ja was von ihm. Also
Ja, okay.
das
Ins
macht
Bein
überhaupt
schießen, keine Ahnung.
keinerlei Sinn. Das macht keinerlei Sinn.
Wir springen rüber in das SGC, so ein Einzelroom. Sam ist da angekommen, will mit Tiak sprechen und meint, wir haben ja ein paar Pizzerien und Nachtlieferdienste da in der Nähe der Wohnung überprüft und da guckt, ob da irgendwer plötzlich ein neuer Stammkunde auftaucht und Tiak findet, das ist eine super interessante Ermittlungsmethode. Und gerade, ja, ich fand es auch verrückt, aber ja, wir hatten da an einer Stelle doch irgendwie wohl Glück. Der Besitzer meldete den kaukasischen Mann, der in den letzten 2 Wochen da ein halbes Dutzend Mal dort gewesen sei und Tiak fragt nach, ob es ungewöhnlich
Wobei
ist.
das jetzt weniger verdächtig ist, ne? Also von wegen auffällig wäre, wenn er für ein halbes Dutzend Leute mal Pizza holt. Weil der wird ja nicht alleine da drin sitzen, denke ich mal, ne? Also du wirst dich ablösen lassen oder so. Da werden zwei, drei
Ja.
Leutchen sein, vielleicht auch noch irgendwie Tonüberwachung und sowas. Also nur weil jemand täglich sich eine Pizza holt, vielleicht ist die Pizza auch einfach lecker. Es
Ja,
ist
wer weiß, vielleicht,
Leute hingezogen.
oder das ist einfach so ein runtergekommener Schuppen, in dem sowas eigentlich nie vorkommt. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Dann fällt es dann natürlich auf, aber
Ja,
ja,
keine Ahnung.
ist ein bisschen komisch. Also ist es ungewöhnlich, fragt hier und gerade, naja, nicht unbedingt, aber wir dachten, es lohnt sich da einen Blick drauf zu werfen. Die Überwachungskamera vor der Tür hat uns dann ein Nummernschild gezeigt und da guckt man gerade nach. Von draußen wischt da ein Ärmel die Tür, also macht die Tür auf und dann kommt unser O'Neill herein. Es wird sich begrüßt und O'Neill meint, nun, Kendrick ist endlich davon überzeugt, dass hier was anderes noch vor sich geht und gerade ja, was hat denn seine Meinung geändert? Und ja, O'Neill meint dann, Daniel wird vermisst.
Interessanterweise sehen wir hier auch an der Szene, dass O'Neill eingeknickt ist, weil, ne, wenn der SF-Guard jetzt die Tür aufmachen muss, also es steht A, ein bewaffneter Typ vor der Tür
Ja.
und B, ist die Tür auch scheinbar verschlossen, also scheinbar ist er da irgendwie doch umgeknickt. Was aber immer noch keinen Sinn macht, ne, weil eigentlich müsste er den Strafverfolgungsbehörden, also das
Ja,
macht irgendwie keinen
ich
Sinn.
weiß nicht, es ist so militärintern irgendwie alles merkwürdig. Wir sind nun in einem nicht merkwürdigen grauen Van. Also da ist Daniel ist mit Handschellen gefesselt und er sitzt da zwischen Jennings und noch einem Typen und Daniel meint, ja, ihr seid hier alles irgendwie NRG-Mitarbeiter, ehemalige oder was, und ihr nennt euch jetzt der Trust oder wie? Und Jennings, wir wollten das Gleiche, was Sie wollen, Dr. Jackson. Wir versuchen nur unseren Planeten zu beschützen.
Das ist auch geil, dass die sich dann extra wirklich noch vorstellen.
Ja. Ja,
Also, ne?
wir sind von der geheimen. Ja.
Also Smalltalk im Auto, vielleicht eine längere Fahrt oder sowas. Ne? Was machst du so?
Möglich,
Ach so,
genau.
ja, wo kommst du denn her? Ja, ich bin vom Trust, ne? Hier. Magst du deinen Job?
Trust me, Bro, genau. Daniel meint, deshalb habt ihr irgendwie hier Tiak beobachtet. Ne, ihr dachtet, er sei eine Bedrohung für die Sicherheit des Planeten. Jennings, ja, das Stargate-Kommando findet es vielleicht in Ordnung, dass wir hier einen Außerirdischen unbeaufsichtigt durch die Straßen streifen lassen. Aber da sind wir anderer Meinung. Und Daniel, ja, ganz zu schweigen, dass er öfters dabei geholfen hat, hier die Erde zu retten. Ich kann das gar nicht mal alles zählen, wie oft das der Fall war. Und Jennings, na, er ist ein Außerirdischer. Ihren Motiven kann man nicht trauen. Jedenfalls ist er damit verantwortlich für den Tod dieses Typen da. Wenn er der Frau nicht gezeigt hätte, wie man einem Mann die Luftröhre zerquetscht, wäre das nie passiert. Und Daniel horcht auf. Aha, also hat sie ihn getötet. Und Jennings, naja, eigentlich war es wohl eher Notwehr, geriet halt außer Kontrolle. Daniel dann, ja, folgert irgendwie einen Schluss draus. Aha, deshalb seid ihr damit hergekommen und habt irgendwie da Beweise platziert, um es so aussehen zu lassen, als hätte Tier das gemacht.
Vor allen Dingen, was für Beweise. Also, ne, die Untersuchung hat gegeben, dass er die Wand hochgedrückt worden ist und man ihm den gewürgt hätte. Also, wenn jemand tot ist, dann gibt es keine Würgemale mehr, weil der Körper ist schon tot. Na, also, das hätte man überhaupt nicht machen können. Also, es passt überhaupt nicht zu dem Auffindebild, wenn der Typ vorher tot war und man dann irgendwie versucht hat, irgendwie Beweise zu fälschen. Also, das macht irgendwie, es ist
Ich weiß
alles
auch
so ein
nicht, was
bisschen.
für. Es kommt doch. Nee, welche. Also,
Es.
es ist jetzt nicht so wie in klassischen Krimiserien, wo dann einfach so eine Waffe dahingelegt wird mit irgendwie Fingerabdrücken oder so, dass man es
Ja.
bildlich vor Augen hat, sondern es wird gar nicht klar, was da überhaupt Phase ist. Das stimmt schon, ja. Der Jennings meint noch, ja, wir haben hier irgendwie unsere Chance genutzt, das so zu machen. So nach dem Motto, ja, jetzt war die Gelegenheit dazu. Der Wagen biegt nun in so ein Lagerhaus ein, fährt hinein und da gehen auch irgendwie gleich die Türen zu. Fand ich auch interessant. Ja, Daniel wird da rausgetrieben und da sind mehrere Tische, an denen verschiedene Leute sitzen, an ja, Rechnern halt. Ja, wird da auf einen Stuhl unliebsam hin befördert. Jemand schnappt sich Jennings Arm und meint, was ist denn hier los? Die Situation ist unter Kontrolle, meint der Jennings und der andere Typ. Ja, du hättest die Informationen bekommen und gehen sollen. Also anscheinend weiß auch dort nicht die linke Hand, was die rechte tut. Und man sich da uneins, oder die Kommunikation ist da überhaupt nicht gegeben. Und der Jennings meint, ja, er wollte halt nicht kooperieren. Ne? Nach dem Motto, was hätte ich jetzt machen sollen? Dieser Typ da, der andere, ja, er ist hier ein Mitglied von SG-1. Ne? Also hast du jetzt keine Ahnung, was die jetzt für Ressourcen anwenden werden, um den zurückzubekommen. Und Jennings, naja, sobald wir hier die Übersetzung haben, wird es ja eh zu spät sein und wendet sich an den anderen Mann. Bringt die Frau mit und ja, der Mann dampft dann erstmal ab. Und wir dampfen auch ab und zwar ins Stargate Center in Sams Labor.
Die Ausrede von wegen, warum er ihn jetzt mitgebracht hat und dass es ja egal wäre, macht auch keinen Sinn, wenn Daniel sich trotzdem weigert. Also A, ne, war eh Quatsch, die Frau mitzunehmen, weil man hier Daniel erpressen will. Also bei Tiag hätte das vielleicht noch funktioniert.
Ja, wäre sinnvoller gewesen.
Na, und er geht ja davon aus, dass Daniel direkt dann kooperiert, weil ne, sobald man die Übersetzung hat, haut man dann einfach ab, weil jetzt wird ja man ja nach Daniel suchen. An der Stelle gibt es übrigens einen Revealing-Error wieder. Jetzt wissen wir aber auch, warum die sich so gut unterhalten haben, ne? Wo Daniel dann weiß, das ist der Trust, ne? Die haben sich dann vorgestellt, die Lebensgeschichte erzählt, weil die sind nämlich nach Kanada gefahren. Weil draußen an dem Warehouse sieht man nämlich Westminster Tank and Boiler Corporation und das ist eine wirkliche Firma, die ist aber in Burnaby, BC, in Kanada. Also sie haben eine längere Fahrt hinter sich.
Ja, war wohl danach.
Ja, ja, im Stargate Center geht es weiter. Carter arbeitet an einem Computer, als das Telefon klingelt. Sie meldet sich und ja, Pete ist auf der anderen Seite. Ich habe hier den Pizzawagen ausfindig gemacht, es war ein Mietwagen. Ja, ne, auf dem Vertrag ist aber eine Fake-ID angegeben und das ist doch unser Mann, sagt sie dann. Und ja, sie wussten, was sie tun, ne? Hatten einen Bankaccount, Social Security Nummer und Credit Cards, ne? Alles von einem Typen, der 6 Monate zuvor gestorben ist. Und ja, hier, aber dann jetzt mal wegen dem Car. Sag mir doch mal, hat das Ding irgendwie Satellitentracking? Die sagt, ja, bin ich dran, sobald ich was habe. Melde ich mich im Warenhaus, also im Warehouse, geht es dann weiter. Na, hier auch wieder Woman. Ja, was für eine Woman. Also, die eine Frau, die da auch zu diesem Trust gehört, tippt da am Computer
rum und sagt dann, die wird hier als, ist es die, die gleich irgendwas mit Uplink ist hergestellt, sagt? Ja, die wird genau. Hier als Brooks bezeichnet, ja, keine Ahnung.
Mel Brooks?
Einfach Brooks, ja.
Dann können wir doch mal gucken. Wo hast du das denn her?
Ich habe bei Star Trek... Ja, das ist das Transkript von Gatewolf, war das jetzt genau. Weil ich nehme, wenn ich jetzt das Deutsche nicht habe von Gatewolf, weil das da von den Zeilenumbrüchen mir besser gefällt, einfach ist nur.
Achso, ja, ich habe noch auf irgendeiner anderen Seite geguckt. Oh, die hat viel gemacht. Wird gespielt von Benita H., also H.A., hat gemacht. Also 110 Rollen, das mal schon mal vorne weg. Hat mitgespielt. Fangen wir mal ganz unten an. Einmal in Akte X, einmal in Poltergeist, einmal in Outer Limits. Was haben wir hier noch? Einmal X-Faktor. Genau, wobei hier, sie hat auch noch ein zweites Mal in SG-1 mitgespielt. Sie taucht noch in Folge 10 dieser Staffel auf. Nochmal in derselben Rolle. Einmal Smallville in X-Men Letzter Widerstand hat sie die Worthington-Technikerin gespielt. Sie hat in der Blade-Serie zweimal mitgespielt. Ansonsten nichts mir jedenfalls bekanntes. Aber wie gesagt, 110 Mal ist sie irgendwo in kleineren Rollen aufgetreten. Ja, sie sagt auf jeden Fall, ne, Verbindung ist hergestellt, also Uplink ist established. Ne, wir können senden. Und ja, der andere Typ dann, ja, wir brauchen die Symbole und ja, dann wird Christa in den Raum geführt und sie ist überrascht, Daniel zu sehen. Sie wird neben ihn gesetzt und wer sind denn diese Leute? Was passiert denn hier überhaupt? Daniel beruhigt sie und der Typ wieder, hier, die Symbole und reicht Daniel einen Stift und ein Papier und jetzt, sofort, sagt der andere Typ, ne, oder wir töten das Mädchen. Sie hat doch nichts damit zu tun. Hier, Herr Dr. Jackson. Es sollte einfach nur eine simple Surveillance Operation sein, ist dann aber außer Kontrolle geraten, aber auch interessant, also was denn Also, wenn das eine Surveillance Operation war, wieso wollen die jetzt irgendwelche Symbole übersetzt haben? Ist das so wie bei Futurama? Bender hat, Quatsch, Fry hat auf seinem Arsch den Binärcode für dieses Zeitportal. Teal'c hat auf seinem Rücken. Ich habe keine
Der
Ahnung.
weiß das schon, ne?
Ja, also es kommt, wird in dieser Folge nicht mehr aufgeklärt, was sie denn da wollen, was das dann eigentlich ist. Ja, ne, ja, gab irgendwie einen häuslichen Streit und Teal'c ist da irgendwie ein bisschen involviert und ja, ne, wir wussten, dass sie uns nicht freiwillig helfen wollen würden. Ja, also versuchen sie es mit Erpressung, wobei sie jetzt Teal'c das nicht hätten anhängen. Also das ist eigentlich auch irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ne, ein Ding reihte sich ans andere, aber ne, ist ja jetzt auch egal, ist alles zu spät dafür. Und jetzt reißt er seine Waffe raus und sagt, hier, du wirst uns jetzt geben, was wir wollen, oder? Ne, er entsichert die Waffe, zielt auf Christa und sagt, oder ich werde sie töten. Ja, Daniel wird wieder das Papierchen gereicht mit dem Stift und ach so, und sie brauchen uns nicht bescheißen. Wir werden direkt wissen, ob die Symbole inkorrekt sind. Was aber auch merkwürdig ist, also das, was auch immer das sein soll. Also, wenn man jemanden hat, der das überprüfen könnte, dann könnte der das auch selber übersetzen.
Übersetzen, ja.
Also, es
Oder
ist.
die trauen ihren eigenen Leuten nicht. Wer weiß, ne, wenn die eine Hand weiß ja nicht, was, warum hast du die jetzt mitgebracht? Und die wissen wahrscheinlich überhaupt nichts.
Vorbereitung, vermutlich
Ja.
wollen sie nur wissen, ob Daniel das überhaupt übersetzen kann. Ne, weil sie irgendeine andere Passage haben. Kein, das hätte man auch. Es macht so überhaupt keinen Sinn. Ja, Daniel fängt an zu arbeiten und ja, das Blatt Papier wird ihm dann aus der Hand genommen. Kommt in einen Scanner, die Frau tippt auf dem Computer rum und Scanning, sagt sie. Und dann wird der Scan losgeschickt und auf der anderen Seite bestätigt das wohl jemand. Und Christa seufzt und ja, komm hier, dann aufstehen, aufstehen. Draußen mittlerweile kommen ein paar gepanzerte Trucks angefahren. Ne, die bauen sich dann draußen, also schleichen ums Haus. Ne, Carter ist auch mit dabei. Ne, also typisches SWAT-Team im Warehouse. Jetzt kommen so ein paar Miniszenen im
Pete
Warehouse.
war auch mit dabei, oder? Oder hatte ich
Ja,
das mir falsch?
genau.
Nee, war auch mit dabei, genau. Ja.
Ja, drin sagt er hier. Da an die Wand und ja, sie haben beide wohl Schiss, weil sie stellen sich dahin und glauben, sie werden jetzt erschossen. Ich habe euch doch gegeben, was ihr wolltet. Los, los, los. An die Wand gucken und oh, ihr müsst das doch nicht tun. Und in der Zwischenzeit ist die Dame wieder dabei am Rechner, aber diesmal anders zugange. Sie löscht die Festplatte, kommt da mit einem dicken Magneten rum, wobei das nichts bringt. Ja, ne, und versucht da irgendwie alles zu löschen. Und ja, draußen wird jetzt Sprengstoff an den Türen angebracht. Also wir sehen eine Tür, wo Sprengstoff angebracht wird, aber die werden vermutlich an mehreren Stellen eindrücken. Christa hat Angst und Daniel beruhigt sie und der Typ sättet sie, also Jennings sättet sie jetzt um. Ja, ne, die Dame ist immer noch dabei, den Computer irgendwie zu löschen. Und dann stellen sich die ganzen NID-Trust-Menschen in einen Kreis. Wir sehen draußen nochmal eine absolute Miniszene. Ne? Es wird ein Officer meldet. Team 2 in position and ready. Die stehen an einer anderen Tür. Dann hören wir im Warehouse bzw. sehen ein Lichtchen und wir hören ein uns bekanntes Geräusch. Ringtransporter. Wobei das jetzt auch interessant ist, ne, wir haben das ja immer noch nicht festgestellt. Was ist jetzt mit dem Ringtransporter? Braucht er eine Gegenstation? Braucht er keine? Scheinbar
Das
hier.
ist immer plotbedingt, Thomas. Das haben
Naja.
wir.
Scheinbar hier geht es auch ohne. Es
Gibt es
ist.
wahrscheinlich
Also.
endlose Diskussionen im Internet irgendwo. Schickt uns
Ja.
gerne eine fundierte Info. Ist A richtig oder B? Aber das ist immer so dieses Zwischending, was echt anstrengend ist, ja.
Carter hat auf jeden Fall ein Radio in der Hand und also ein Funkgerät in der Hand und sagt dann Go und dann dringen die bewaffneten Polizisten dort ein und ja, man findet drin niemanden. Ne? Daniel und Crystal liegen auf dem Boden, Puls wird geprüft und ja, okay, hier ne, ist nur bewusstlos. Ne? Wir haben alle Ausgänge unter Bewachung, sie könnten nicht raus und Peter, hä, wie ist denn das? Wie ist denn das dann passiert? Und ja, man interessiert sich aber nicht groß dafür. Man fängt nämlich an, hier alles das Equipment einzusammeln. Christa und Daniel sitzen dann schon auf irgendwelchen Stühlen. Jetzt auch wieder bei Bewusstsein. Ne? Daniel reibt sich ein bisschen die Augen. Christa wird ein Glas Wasser gereicht und sie bedankt sich. Und Pete greift das Gespräch von eben noch mal auf, obwohl jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Das ist normal, dass die bösen Leute sich in Luft auflösen. Und Carter, ja, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und Pete dann auch, just another day at the office. Sie bestätigt und ja, sollte ich mich wohl dran gewöhnen, sagt Carter. Und, ne, also You should be used to it by now. Und irgendwie wird das Gespräch da merkwürdig, ne? Weil Pete sagt da, na, also, ne, ich sollte mich da bis jetzt dran gewöhnt haben. Und Carter sagt dann, nee, also ich meine ja. Und Pete guckt sie dann an und ja, wie in ja, wie in ja. Und ja, natürlich die glorreichste Situation, in der man sich dann wirklich verloben kann. Carter wird von Pete gegrapscht. Ja, du machst Witze mit mir. Nein. Das heißt, ja. Also irgendwie so, nein, ja, nein.
Nein, aber
So,
ja,
Boss.
nein.
Ja. Boss, keine Zeit mehr. Nein. Also, ja. Dann knutschen sie sich.
Das heißt, wir
Ja.
müssen jetzt mit Pete länger vorlieb nehmen.
Ja,
Relativ
mit.
traurig, ja.
Ja. Es geht auf jeden Fall in einer unbekannten Straße weiter vor Tialks Apartment. Letzte Szene der Folge.
Tielk packt da nun all sein Zeug in ein Auto rein. Und der Junge da, der Eric, rollt da noch irgendwas mit dem Skateboard zum Auto. Und das geht, ja, soll vorsichtig sein, meint Tielk. Und denn der Inhalt ist, und dann passiert es schon. Denn in dem Moment erreicht er den Bordstein und das Skateboard, und dann die Kiste prallen dann da von der Bordsteinkante ab und es macht Klirr. Glas geht kaputt, irgendwas, und Eric entschuldigt sich. Tja, alles gut, muss ich nicht entschuldigen. Er bückt sich, hebt die Kiste auf und bedankt sich für jede Hilfe. Er dreht sich um, und um die Kiste ins Auto zu stellen, bleibt dann aber stehen, als er Christa dort stehen sieht, und die meint nur, hey, Tja, vor. Neigt sich und stellt die Kiste dann ins Auto, und Christa so, also du gehst wirklich? Ja, das mache ich. Du weißt schon, dass du das nicht machen musst, ne? War doch alles meine Schuld. Und Tirk sagt, ah, da gibt es hier keinen Grund für, dass du dir jetzt die Schuld gibst. Und Christa, ja, die Männer da in diesem Lagerhaus, also wusste ich jetzt auch nicht, wer die waren, ne? Niemand hat mir das gesagt, aber ich weiß wohl, dass sie mich benutzt haben, um an dich heranzukommen. Was aber auch irgendwie nicht so richtig, ja. Stimmt. Ja, wenn das so, wenn du es nicht gewesen wärst, meint Tielk, dann wäre es halt irgendwer anders gewesen. Sie wird nicht zögern, jede Beziehung zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wieso überhaupt, ne? Fragt Christa, und da kann ich jetzt nicht sagen, ne? Richtig. Also, na, wo gehst du denn jetzt hin? Da, wo ich herkomme. Was bedeutet das? Na, das bedeutet, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Es wird sich angestarrt. Dann schaut Christa über Tielks Schulter, und Tielk dreht sich um, und Eric, der zurückgekommen ist, sammelt da den kaputten Fahnen ein, oder nee, der ist gar nicht kaputt, der war noch ganz, Moment, hier, das habe ich noch hier, das war noch da. Und Tielk nimmt den Topf, bedankt sich, Eric bückt sich und hebt sein Skateboard an, und jetzt sieht Tielk die Unterseite und zieht dir das rein. Er hat Tielks Symbol von seiner Stirn gemalt und hinten, also untere Skateboardseite praktisch drauf gedengelt, ist hier der Fachbegriff. Und Tielk fühlt sich sehr geehrt. Und Eric, ja, mach's gut. Tia knickt, legt den Fahnen ins Auto, und dann schließt er den Kofferraum. Er und Christa starren sich nochmal an, dann dreht er sich um. Ja, klopft Eric auf die Schulter, und er steigt in sein Auto. Christa und Eric stehen da Seite an Seite, lächeln traurig, während Tialk abdampft. Ende.
Ja, hier wird dann ja aber auch erklärt, warum Tiag nicht mal im Knast sitzt, weil vom NID, vom Trust, hat man ja das Videomaterial nicht bekommen. Also wir haben ja nichts in dem Häuschen gesehen, ne, außer den Computer, den haben sie ja gewiped.
Was auf jeden Fall der Fall ist, dass diese Episode falsch ausgestrahlt wurde. Mal wieder. Hatten wir auch schon mal irgendwo gehabt. Fragt mich jetzt bitte nicht nach der Staffel. Aber war schon mal der Fall. Hier war es auch der Fall. Denn diese laut Joseph Malozzi wurde diese Episode nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt. Es hätte nach Covenant ausgestrahlt werden sollen. In Covenant erfährt nämlich, Spoiler, das Publikum mehr über den Trust und wer die sind. Und da hier Daniel ja mehr über sie schon zu wissen scheint. Also das ist ja auch vielleicht auf der DVD ein bisschen falsch platziert.
Nein, das haben wir doch geklärt. Die sind einfach nur nach Kanada gefahren. Deshalb wusste Daniel, wer die sind. Also die haben einfach ein bisschen geplaudert. Das passt schon.
Ja, bei der Erstausstrahlung wurde der Abspann abgeschnitten, und die Show ging direkt in die nächste Stargate Atlantis Folge über. Also ich weiß nicht, was da, es hakt gerade bei denen zu dieser Jahreszeit damals. Daniel fragt Tielk, ob er versucht, hier hat mit dem Fahnen zu sprechen, und das ist wohl eine Anspielung auf den Film The Lonely Guy. Keine Ahnung, sagt mir überhaupt nichts. Aber ich muss ja auch nicht alles kennen. Die beiden Trust-Mitglieder werden auf dem Bildschirm nicht ausdrücklich identifiziert, in Klammern, obwohl ihre Namen genannt werden. Aber laut Abspann ist ja Glatzkopf, ach so, Hoskins, und derjenige, der Jackson im Park trifft, ist Jennings. Ach so, deshalb ist das hier so konfus
Okay.
vielleicht auch, ja. Diese Eröffnungsszene, in der Tielk da vor seiner Wohnung ein auf Bürgerwehr macht, wurde an der Ecke Nicholas Street und Beach Avenue in Vancouver, British Columbia, gedreht. Dieses Lagerhaus in dem der Trust Jackson und Christa mitnimmt, ist in Auckland, in der Auckland Street, New Westminster, BC. Während diesem Heiratsantrag von Pete wird debattiert, also ja, Samantha Carter, dass da aufgrund ihrer Aktivitäten außerhalb der Welt als G1 ist es vielleicht unverantwortlich, da Kinder zu haben oder könnte nicht passen. Und das ist die genaue gegenteilige Haltung von Colonel David Dixon in Heroes Part 1. Dann gibt es mehrere Cameo-Auftritte, diese Spielplatzszene, bevor Pete Carter dann einen Heiratsantrag macht. Diese Hotdog-Stadt, also den verlassen, da ist ein Mann, der ein Kind trägt und das ist wohl Peter DeLuise. Genau.
Dann, das hast du falsch gelesen. Mhm. Peter DeLuise ist das Kind. Ach so, der hat sich nur tragen lassen.
Ich glaube, das wäre mir wirklich in Erinnerung geblieben. Aber so eine vertane Chance vielleicht mal wieder. Ja, da sind halt auch viele andere irgendwie, die da mitgemacht haben. Ich weiß nicht, ob es richtig übersetzt. Er trägt DJ, den Sohn des ausführenden Produzenten Michael Greenberg. Also das hängt ja alles zusammen. Sekunden später sieht man noch eine Frau, die in der hinteren Rutsche da winkt. Und das ist Nikki Smook, in Klammern die Frau von Michael Greenberg. Und die Frau im roten Mantel ist Amanda Tappings Mutter. Also jeder Mensch, der mit diesem Cast zu tun hat, war irgendwie in dieser Folge. Und haltet euch am Tisch fest. Es ist Tischfesthaltzeit, ob ihr es glaubt oder nicht. Für die Rolle der Christa war vorgesehen Claudia Black. Was? Genau. Denn sie war da vorgesehen und war da aber zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar aufgrund der Miniserie, von der ich noch nie was gehört habe, Peacekeeper Wars. Keine Ahnung, was das ist. Und im Nachhinein wäre sie auch für die Rolle völlig falsch gewesen, wurde dann auch gemeint. Und Eric H. Durrance hat es ja auch geschafft. Dann hat sich noch Brad Wright geäußert in einem Gateworld-Interview, wie Tierk in der Folge ist, und zwar er ist wie Batman, in einer Nachbarschaft lebt, oder Spider-Man ohne diese alberne Maske, und täglich bringt es ihn in Schwierigkeiten. Dann wurde noch gesagt von Amanda Tapping, David DeLuise, also der unseren Pete hier verkörpert, ist wundervoll und wir werden einiges von ihm in der 8. Staffel sehen. Ich freue mich, ihn wieder dabei zu haben. Diese ganze Nummer wurde hier nominiert für den Leo, für die beste dramatische Serie, bestes Drehbuch, also Peter DeLuise, aber da stand nur nominiert, deshalb glaube ich, nicht gewonnen. Zu den Fehlern muss ich mal gucken, ob du das schon gesagt hattest. Ach, in der deutschen Synchro wurde wohl History Channel falsch übersetzt als Geschichtskanal, aber man würde es nicht übersetzen, weil jeder weiß, was das ist, und es ist ein eigen... Ja, okay. Ich habe es gar nicht mir so abgespeichert falsch, deshalb, ja. Genau, es gibt dann noch irgendwas. Als Tirk im Hotel aufwacht, hat er nur Boxershorts an. Müsste Christa nicht seine Bauchtasche gesehen haben oder hat sich diese nach der Einnahme von Tritonin geschlossen?
Nein, das, wenn, dann kannst du ja operieren. Kannst du ja zumachen, brauchst du ja nicht mehr. Aber bin ich aber auch drüber gestolpert, ne? Also von wegen, ne? Tirk dürfte eigentlich mit niemandem Sex haben außerhalb. Hm. Er dürfte auch nie ins Schwimmbad.
Ja, dann gibt es noch Wörter als Fehler, ne? Die Bauchtasche ist die in der Einstellung zu sehen. Wie die Existenz der Bauchtasche Christa gegenüber erklärt wird, ist aber unklar. Ja, wie viel es in der Folge unklar ist. Was nicht unklar ist, ist das Zitat der Woche. Thomas, übernehmen Sie.
Geht um die erste Szene, wo Carter und Pete im Park da essen. Und Pete, der dann sagt, oh, ich kann es ja immer noch nicht glauben. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass mein Girlfriend ein Superhero ist. Und sie tut das als Übertreibung ab. Und weicher Paten. Und er fängt ja dann an zu sagen, na, also du bekriegst hier andere Außerirdische, die galaktische Herrschaft anstreben, und also nur weil du jetzt kein enges Spandex-Outfit, okay, das solltest du vielleicht mal drüber nachdenken.
Sehr gut.
Würde auf jeden Fall die Einschaltquoten erhöhen.
Ja, ich habe was von zu Beginn der Folge, wahrscheinlich, ich glaube sogar der ersten Szene, wo halt Tirk diese Faust von diesem Typen abfängt und einfach meint, dein Verhalten verstößt gegen das Gesetz. Hey, was bist du denn für einer? Im Fall einer Kollision werden die Versicherungsnummern ausgetauscht und gegebenenfalls die Polizei benachrichtigt. Kommt halt super Tierhalk-Strocken rüber. Ja, und dann schweifen wir in die fazitäre Richtung, wie man so schön sagt. Soll ich anfangen? Oder?
Ja, mach ruhig.
Ja, irgendwie hat man ja diesmal nicht zwei Stories in Anführungszeichen, sondern drei, wenn man diese Heiratssache noch als Mini-Story ansieht, was sie ja schon irgendwie ist. Die beste Story ist für mich jedenfalls eindeutig diese Tialk wohnt da Nummer. Wie das zustande gekommen ist, das ist natürlich wie in der Akte X-Folge verbleibt, ist im Nebel. Nebel, Nebel. Es ist einfach jetzt so. Müssen wir akzeptieren, aus irgendeinem Grund. Das fand ich cool, wie er da irgendwie als der Nachbarschaftstyp ist, hier Nachbarschaftswache oder so. Gut dargestellt, die Beziehung mit der Christa fand ich auch in Ordnung, alles. Und diese ganze andere, also die B-Story oder egal was die A oder B, die andere Hauptstory sozusagen mit diesen ganzen Trust-Leuten und so, das passt da nicht so ganz hin. Ich glaube, das ist so diese Story mit den meisten Fehlern in dieser Folge. Die andere, das würde man noch so, ja, ist okay. Ja, und diese Heiratsnummer kommt ein bisschen, ja, stimmt schon, wie Kai aus der Kiste, aber vielleicht ist es auch so eine Peachy-Rettungsaktion, bevor hier da alles in die Brüche geht. All in, wie man im Poker sagt. Vielleicht ist es so, aber das weiß man nicht. Es wirkt so, weil halt diese ganze Pete-Sache nie mehr so vorgekommen ist, außer in dieser einen Folge mal zwischendurch, damit man noch weiß, da war was. Aber es wirkte nicht wie so eine handfeste Beziehung irgendwie noch und ist ein bisschen komisch, schwierig zu bewerten. Daumen zur Seite, zuckt nach oben, aber diese ganze Trust-Sache, das passt hier irgendwie nicht so rein. Und diese Erpressungssache, warum Erpressung und mit diesen Übersetzungen, obwohl man eigentlich schon jemanden hat, der das ungefähr kennt oder so, das ist ein bisschen hingeschludert. Ich weiß nicht, ob das ein Zeitmangel ist oder ob man dachte, das ist alles logisch so, aber es ist es einfach nicht. Ja, Daumen zur Seite. Ich würde es trotzdem wieder sehen aufgrund von Teal'c und Krista, aber der Rest da. Das hätte es nicht gebraucht in der Folge, wenn man ehrlich ist. Das war's schon.
Ja, ja, ne, du hast ja schon gesagt, eigentlich ist die Hauptstory die Carter-Story. Wobei, ne, Affinität, ich habe ja gesagt, das ist für mich eigentlich eher die B-Story. Ne? Also eigentlich ist die Story ja typisch Stargate-mäßig. Es geht um den NID, der NID möchte was und alles andere müsste ja dementsprechend eigentlich dem Ganzen untergeordnet sein. Affinität, hier gibt es zwei Liebesgeschichten. Ne? Wir haben einmal Teal'c und Krista, wir haben Carter und Pete. Wir haben theoretisch auch noch mal den Hinweis darauf, dass irgendwas zwischen Carter und O'Neill läuft. Ne, also dreimal Affinität, was das angeht. Ich weiß nicht, also diese ganze NID-Sache ist wirklich komplett dahingeklatscht, totaler Blödsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ne, du hast gerade selber gesagt, dass also wenn man auf der anderen Seite jemanden hat, der das übersetzen kann, warum sollte ich es überhaupt übersetzen? Ja, wie der NID jetzt plötzlich auch an Transportringe kommt. Normalerweise brauchst du ja auch eine Gegenstation, ne, und das im Normalfall einem Raumschiff. Also wir haben jetzt vom SGC noch nicht gehört, dass sie irgendwo Ringe einsetzen, die nicht an einem Raumschiff sind. Weiß man auch nicht, wie das denn jetzt da irgendwie reinpassen soll. Ja, es gibt einfach zu vieles, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ich muss ja auch sagen, auch wenn du das als A-Story siehst, ne, das mit Carter und Pete, das muss ich ja sagen, allein deshalb gibt es schon Abzüge. Also bitte, Pete und Carter heiraten, das ist ja schon mal ein Garant für Daumen ganz weit nach unten. Also das geht ja mal gar nicht. Ne, dazu viele faktische Fehler, völliger Quatsch, auch dass man dann plötzlich Daniel mit Krista erpressen will oder mit, ne, also mit der überhaupt nichts zu tun hat oder mit Teal'c, aber der noch nicht mal in Lebensgefahr ist. Das macht, also das ist totaler Quatsch. Es bleiben viele Fragezeichen zurück. Das ist für mich wirklich, also ich glaube, wir haben schon, ja, wobei viel quatschigere Folgen haben wir auch noch nicht gesehen, in meinen Augen. Also, ich hätte mal gesagt, ein solider Daumen nach unten. Also, das war totaler Scheiß. Nur mindestens allein auch schon, wie gerade gesagt, ne, also Carter und Pete geht mal gar nicht. Also, allein deshalb nicht nur schräg nach unten. Also, das geht nicht.
Ja, was aber geht, ist Poisoning the Well. Das ist nämlich die nächste Folge, in der ich genau so listen werde, 1,5 Stunden lang. Im Deutschen heißt die Folge Tödliche Verteidigung, was auch wieder so ein Titel ist. Okay. Und das.
Passt super zum englischen Titel. Einfach geil, ja.
Ja, Tödliche Verteidigung. Okay, da geht es natürlich wieder um Stargate Atlantis und da trifft das Team auf die Hoffana? Die Heffernans? Nee, die.
Ja, genau.
Würde ich gucken. Die heißen Hoffana im Deutschen. Keine Ahnung. Planetenhoff. Ist es wegen David Hasselhoff? Ist es eine Anspielung?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Egal. Da geht es um ein Mittelchen, was da erforscht wird und. Ne, vielleicht gibt es da praktisch so ein Ding, wo man keine Angst mehr vor den Rays haben muss. Und aber gut, wenn das Ding tödliche Verteidigung heißt, vielleicht klappt da auch nicht alles, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt vielleicht naiv, aber wer weiß. Da sind wir doch mal gespannt. Wird auf jeden Fall ein Außeneinsatz für unsere SGA-Truppe. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Podcast unterstützen, finanziell oder mit Likes. Das könnt ihr in den Shownotes sehen. Geht über den Ko-fi-Link. Empfehlt uns gerne weiter. Ja, 5-Sterne-Bewertung bitte bei Apple abgeben. Ne? Da wird es mal wieder Zeit.
Also generell
Ja.
abgeben, ne? Weil es gehen ja nur 5 Sterne
Geht leider technisch nur, genau. Ansonsten euch noch einen schönen Sonntag. Kapla, wie man so schön sagt, oder Thomas?
Genau. We will be back. Bis
Macht's
dann.
Gut, tschö.
Ciao.